NDR Info. Themenabend.
Am Mikrofon Andreas Burmann, Ihnen einen schönen guten Abend. Die Mehrheit muss lauter werden. Wir müssen vom Sofa hochkommen und den Mund aufmachen. Da ist etwas ins Rutschen gekommen. Die Hetzjagd von Chemnitz markiert einen Wendepunkt. Die aktuelle Debatte soll der Verfassungsschutz, die AfD, beobachten. Politiker von SPD, CDU und auch Grünen sind dafür. Innenminister Horst Seehofer sieht zurzeit keine Grundlage für eine Beobachtung. Und die Kanzlerin meint, die Politik sei jetzt nicht am Zug. Trotzdem stellen wir die Frage, ist die AfD ein Fall für den Verfassungsschutz? Und die Mehrheit muss lauter werden. Was heißt das eigentlich für jeden Einzelnen? Darüber wollen wir reden heute Abend mit unseren Gästen und auch mit Ihnen. Was meinen Sie denn? Soll der Verfassungsschutz die AfD beobachten? Und die Frage, die Sie trifft, inwieweit fühlen Sie sich angesprochen, wenn es heißt, die Mehrheit muss lauter werden? Sie können jetzt schon mitreden. Sie rufen uns an 08000 441777 und nach 21.05 Uhr haben Sie dann das Wort. Wir rufen Sie selbstverständlich zurück. 08000 441777. Dr. Alexander Thiele ist Verfassungsrechtler am Institut für Allgemeine Staatslehre an der Universität in Göttingen. Guten Abend, Herr Thiele.
Guten Abend.
Da gab es das Zitat, da ist etwas ins Rutschen gekommen. Sie als Verfassungsrechtler, was ist für Sie nach den Ereignissen in Chemnitz besorgniserregend?
Also ich glaube, dass die Bilder jeden, der von der demokratischen Grundordnung fasziniert ist und an sie glaubt, dass diese Bilder aus Chemnitz natürlich erstmal schockieren. Und es ist jetzt sozusagen ganz wichtig, dass wir in einer solchen Situation nicht in Panik geraten, sondern durch Sendungen wie diese hier jetzt versuchen, sachlich aufzuarbeiten, was da eigentlich genau passiert ist.
Gut, das werden wir heute Abend tun. Wir werden auch fragen, wie ist es denn mit der Frage, soll die AfD beobachtet werden vom Verfassungsschutz? Gudrun Heinrich ist vom Institut für Politik- und Verwaltungswissenschaften an der Uni in Rostock. Guten Abend, Frau Heinrich.
Ja, guten Abend.
Auch an Sie die Frage, was ist für Sie besorgniserregend nach diesen Vorfällen in Chemnitz?
Besorgniserregend ist die große Wut, die man in den Gesichtern der Menschen gesehen hat, diese massive Politik- und Staatsverdrossenheit, die Wut und Hetze ist erschreckend. Auf der anderen Seite wissen wir das aus den Untersuchungen, dass es eigentlich schon lange da ist. Es wird nur immer sichtbarer.
Sie sagen, es ist schon lange da. Können Sie das irgendwie datieren?
Ja, es ist schwierig, da ein Datum zu finden, aber wir wissen aus den Einstellungsuntersuchungen, dass rechtsextreme, fremdenfeindliche Einstellungen sehr lange schon in der Gesellschaft verbreitet sind und eher so einen schwelenden Prozess zeigen. Und jetzt ist die Zeit so weit gereift im negativen Sinne, dass das zunehmend zum Ausbruch kommt und sich eben auch in Verhaltensweisen in der Gesellschaft zeigt.
Stefan Schölermann von NDR Info, er ist unser Experte für innere Sicherheit, Polizei und Verfassungsschutz. Guten Abend, Herr Schölermann.
Guten Abend.
Herr Schölermann, was ist für Sie, Sie dürfen ruhig mal die journalistische Objektivität verlassen, besorgniserregend?
Besorgniserregend ist für mich das Bild, das sich mir eingebrannt hat, jetzt nach Chemnitz. Es erinnerte mich an Hoyerswerda, es erinnerte mich an Rostock. Und ich frage mich eigentlich, ist das das Gleiche, was sich fortsetzt bis heute, oder ist es eine neue Dimension? Immerhin haben wir jetzt populistische Gruppierungen, populistische Parteien, die anders als früher das Ganze mitbewegen. Ich will nicht sagen steuern, aber mitbewegen. Wir haben einen größeren Kontext. Das stimmt nicht sorgenvoll. Mhm. Deswegen wohl auch die Frage, wer da wen beobachten soll. Mhm.
Man sah ja Björn Höcke von der AfD in der Reihe bei der Demonstration mit Pegida-Gründer Lutz Bachmann. Ist das für Sie, Herr Schölermann, eine neue Qualität?
Das ist auf jeden Fall genau das, was die AfD abstreitet. Man hat dort schlicht und ergreifend gemeinsame Sache gemacht, Schulter an Schulter. Und die AfD kann sich nicht darauf herausreden, dass sie nicht gewusst hätte, wer Bachmann ist. Es gibt Unvereinbarkeitserklärungen. Die hat man mal Stantepede vom Platz gefegt, auch wenn einige behaupten, das sei hier nicht der Fall gewesen. Das Ganze hatte erkennbar wenig mit Trauer zu tun, wenn man sich die Szenen drumherum genauer anguckt. Da war nichts von Trauer zu spüren. Das war eine politische Aussage. Und dann muss man sich auch festhalten lassen an den Leuten, mit denen man da durch die Gegend gelaufen ist. Eben Pegida, Bachmann und Rechtsextremismus.
Frau Heinrich, wenn Sie als Politikwissenschaftlerin drauf gucken, ist das für Sie ein weiterer Schritt in eine rechte Richtung, wenn man AfD und Pegida und andere in einer Reihe sieht?
Ja, auf alle Fälle. Es ist ein Phänomen, wo sich Fremdenfeindlichkeit, Ausländerhetze eben nicht mehr ausgrenzen lässt auf einen kleinen Teil der Bevölkerung oder auf eine radikale Gruppe, sondern gerade eben durch die AfD und durch die in der Gesellschaft doch in eine gewisse Weise verbreitete Einstellung, die Pegida zum Ausdruck bringt, ist es ein Phänomen geworden, was in viele gesellschaftliche Bereiche hineinragt und was in vielen unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen Akzeptanz findet. Und das ist letztendlich die neue Dimension.
Herr Thiele, Sie sind der Verfassungsrechtler. Ist das für den Verfassungsschutz auch eine neue Qualität, wenn man AfD und Pegida Hand in Hand, haben Sie nicht, aber fast Arm in Arm durch die Straßen ziehen sieht?
Also mit Sicherheit schaut der Verfassungsschutz dahin. Und wir sollten eben auch verstehen, dass Beobachten der sozusagen formale Schritt ist, der dann eingeleitet wird. Aber im Vorfeld des Beobachtens findet natürlich schon eine Analyse des Vorgehens statt. Und ich glaube deswegen schon, dass der Verfassungsschutz Anlässe wie Chemnitz selbstverständlich nutzt, um die Analyse aus dem März, als ja gemeinsam entschieden wurde, zu sagen, die AfD ist erstmal kein Beobachtungsgegenstand, um so eine Entscheidung dann auch zu überdenken, ohne dass das automatisch bedeutet, dass es jetzt zu einer Beobachtung kommt.
Nun kann man die Beobachtung durch den Verfassungsschutz zweigeteilt sehen. Einerseits können wir darüber reden, ist es politisch notwendig, das zu tun? Und andererseits, was sind denn eigentlich die rechtlichen Möglichkeiten? Lassen Sie uns mit der Juristerei beginnen, Herr Thiele. Wann darf der Verfassungsschutz eine Partei beobachten?
Also interessanterweise gibt es keine besonderen Vorgaben für die Beobachtung von Parteien, wie übrigens auch nicht für die Beobachtung von Abgeordneten, Bundestags- oder Landtagsabgeordneten. Die Voraussetzungen sind also immer identisch. Es bedarf tatsächlicher Anhaltspunkte für Bestrebungen gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Nun ist das zunächst einmal recht vage, und wenn wir uns das im Einzelnen anschauen, müssen wir schon berücksichtigen, dass Parteien eben für die Willensbildung im demokratischen Prozess außerordentlich wichtig sind. Es sind ja auch Wettbewerber der Exekutive im Buhlen um Stimmen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir also nicht zu früh davon ausgehen, dass solche Kriterien bei einer Partei erfüllt sind. Es reicht also nicht aus, dass sie sich gewisse Sympathien äußert für auch verfassungsfeindliche Organisationen, sondern wir müssen nachweisen können, dass der Zweck der Partei in diesen Bestrebungen liegt. Und dazu müssen dann tatsächliche Anhaltspunkte vorliegen. Das liegt so zwischen Vermutung und Gewissheit irgendwo, wo man das gesamte Spektrum von Parteiveranstaltungen, Parteiäußerungen und auch Äußerungen Einzelner sich anguckt und überlegt, ob man das der Partei als Ganzes zurechnen kann.
Herr Stefan Schülermann, was heißt das in der Praxis? Kennen Sie Äußerungen, kennen Sie Verlautbarungen, aus denen man schließen kann, ja, da ist die AfD auf einem Weg, wo die Grundwerte, die freiheitliche Demokratie ja beseitigt werden sollen?
Von der AfD gibt es nicht unbedingt Dinge zu hören, die wir aus dem klassischen Rechtsextremismus kennen. Also beispielsweise ein Bekenntnis zu antidemokratischen, autoritären Strukturen, zu einem Führerprinzip oder Ähnliches. Was wir doch schon kennen, ist gelegentlich Geschichtsrevisionismus. Was wir aber kennen immer wieder, sind Äußerungen, die klipp und klar gegen das verstoßen, was in Artikel 1 mit der Menschenwürde bezeichnet wird, wenn beispielsweise André Poggenburg, ehemaliger Landes- und Fraktionsvorsitzender der AfD in Sachsen-Anhalt, zu Ausländern sagt, diese Kümmelhändler, diese Kameltreiber sollen sich dorthin scheren, wo sie hingehören, weit, weit hinter den Bosporus zu ihren Leihmüttern, zu ihren Lehmhütten und Vielweibern. Das ist ein Originalzitat, das man im Internet nachlesen kann. Dann werden dort Menschen, ganze Menschengruppen, ihre Herkunft wegen herabgewürdigt. Und das ist mit der Würde des Menschen, mit dem Anspruch des Grundgesetzes nicht zu vereinbaren. Und das ist dann schon wieder ein Verfassungsverstoß.
Herr Thiele, ist aber kein Grund, nehmen wir das Zitat mal, dass der Verfassungsschutz jetzt sagt, da müssen wir genauer hingucken?
Doch, mit Sicherheit, das wird er auch getan haben. Die Frage, die sich immer stellt, ist, inwieweit kann ich deswegen die ganze Partei beobachten? Und das ist auch das Problem, das die Rechtsprechung immer damit hat, also die Zurechnungsfrage. Denn vereinzelte Entgleisungen Einzelner reichen eben nicht, sondern wir müssen am Ende nachweisen können, und zwar erstmal von Seiten des Verfassungsschutzes, dass das eben sozusagen Prinzip Methode hat und dass es wirklich den Zweck der ganzen Partei darstellt. Und da sind die Gerichte auch streng. Mhm. Also da wird viel verlangt vom Verfassungsschutz und gerade aus demokratietheoretischer Sicht gilt es da eben auch vorsichtig zu sein.
Der Verfassungsschutzpräsident von Sachsen hat heute gesagt, in Sachsen wird die AfD nicht vom Verfassungsschutz beobachtet. Zitat, die rechtlichen Hürden dafür seien zu hoch. Teilen Sie diese Auffassung, Herr Thiele?
Also ich würde, ich bin natürlich nicht im Landesverband Sachsen jetzt so involviert, dass ich wüsste, wie es da im Einzelnen aussieht. Aber angesichts der Vorkommnisse in Sachsen würde ich an der Stelle schon zumindest Anhaltspunkte dafür sehen, dass man mal genauer hinschaut. Das ist übrigens auch etwas, was in der Debatte ganz wichtig wäre, dass wir eben nicht von der AfD sprechen, die man hier jetzt beobachtet. Es gibt die Bundes-AfD, es gibt die Landes-AfD, es gibt die Untergruppen, es gibt möglicherweise Sympathiegruppen. Also wir müssen da sehr genau differenzieren im Verfassungsschutzrecht. Und Sachsen scheint mir jetzt doch etwas zu sein, wo man vielleicht mal genauer hingucken müsste.
Frau Heinrich, ja, es wird immer verwechselt zwischen rechtsradikal und rechtsextrem. Wo ziehen Sie da die Grenze?
Ich finde die Grenze zwischen rechtsradikal und rechtsextrem gar nicht so entscheidend. Das ist eine verfassungsrechtliche Frage. Für die Gesellschaft, für die politische Auseinandersetzung finde ich die Frage, wie stehe ich zur Demokratie und zu demokratischen Grundwerten, die entscheidende Frage. Und da sind dann eher die Trennlinien, wo sprechen wir von Rechtspopulismus, von Nationalpopulismus und wo sprechen wir von Rechtsextremismus. Das halte ich für die eigentlich für die gesellschaftliche Auseinandersetzung für die wesentlichere Frage.
Gibt es denn eine scharfe Trennlinie, wo wir sagen können, hier fängt Extremismus an?
Extremismus fängt da an, verfassungsrechtlich natürlich, wo die freiheitlich-demokratische Grundordnung in Frage gestellt wird. Und politisch würde ich sagen, was Herr Schülermann auch schon sagte, wo die Würde des Menschen angetastet wird, wo wir demokratische Grundregeln von Meinungspluralismus, Meinungsvielfalt in Frage stellen. Und das sind die wichtigen Fragen, wo sich eben dann auch die politische Auseinandersetzung darum kümmern.
Wenn ich da was zu sagen dürfte, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass wir uns das verstehen. Das Recht greift erst recht spät. Und das ist wichtig, dass das Recht relativ spät greift, weil es schlimmer wäre, griffe es zu früh. Das heißt aber nicht, dass es uns aus der Verantwortung nimmt, möglicherweise schon früher unsere Intoleranz zum Ausdruck zu bringen dafür. Das ist damit nicht gesagt. Mhm. Das heißt, der Verfassungsschutz und auch das verfassungsrechtliche Verbot kommt erst relativ spät. Die Probleme fangen, wie Sie das richtigerweise gesagt haben, Frau Heinrich, früher an. Mhm. Und wir müssen auch früher dementsprechend das bürgerliche Engagement haben, das dem entgegenwirkt.
Ich habe zu Beginn der Sendung gesagt, der Innenminister Horst Seehofer sagt, es gebe noch keine Grundlage, die Kanzlerin sieht nicht die Politik am Zug. Wer ist eigentlich derjenige, Herr Thiele, der sagen kann oder anordnen kann, der Verfassungsschutz soll jetzt beobachten?
Wir haben es ja gestern gesehen, dass der Innenminister Pistorius in Niedersachsen da eine Pressekonferenz gibt. Der Verfassungsschutz ist jeweils beim Innenministerium angesiedelt. Und formal gibt es da auch eine Hierarchie. Also der Innenminister kann dann entsprechende Weisungen erteilen. Das gilt auch für Herrn Seehofer im Prinzip. Es ist nur politische Praxis, das nicht zu tun. Und das ist auch, glaube ich, ganz weise, weil es ja, wie gesagt, immer so ein bisschen Geschmäckle hat, wenn die Exekutive dadurch die Möglichkeit erhält, sich politische Konkurrenz so ein bisschen vom Leib zu halten, zumindest zu stigmatisieren. Deswegen hält man sich da zurück. Und ich glaube, die Kanzlerin hat hier ganz recht. Es ist keine Frage der Politik. Und es ist vielleicht der falsche Weg, die Verfassungsschutzbehörden jetzt politisch zu instrumentalisieren. Denn stellen Sie sich vor, die handeln jetzt nicht wie in Sachsen. Das wirft gleich ein seltsames Licht. Das fördert gleich wieder das Klischee, die sind da auf dem rechten Auge blind. Obwohl vielleicht einfach die rechtlichen Voraussetzungen nicht gegeben waren.
Über das Geschmäckle würde ich gerne noch mal nachher ausführlicher reden. Wir reden viel über den Verfassungsschutz beobachtet. Herr Schülermann, sind Sie nicht beim Verfassungsschutz tätig, aber ich frage Sie trotzdem mal, was heißt das eigentlich praktisch?
Das kann ziemlich viel heißen. Das kann in der Regel heißt das zunächst mal, dass man das beobachtet, was offen auf dem Markt ist. Das heißt, man trägt zusammen, was Parteien, Gruppierungen in öffentlichen Veranstaltungen sagen, was sie schreiben auf Facebook, in Gruppierungen, in Netzgruppen, die zugänglich sind, was sie zu Papier bringen, Flugblättern und Ähnlichem. Das gibt ja gelegentlich dann schon mal ein Bild. Wenn man darüber hinausgeht, und das ist beispielsweise die Einstufung als Beobachtungsobjekt, wie es gestern mit der Jungen Alternative in Niedersachsen und Bremen geschehen ist, dann sind auch nachrichtendienstliche Mittel erlaubt. Nachrichtendienstliche Mittel gehen über das hinaus, was offen verfügbar ist. Das ist beispielsweise der Einsatz von V-Leuten, also von Spitzeln, von bezahlten Spitzeln aus der Szene selbst. Das kann im Extremfall auch zu Überwachungsmaßnahmen, Telefon und sonstigem führen. Nur da sind die Hürden sehr, sehr, sehr hoch. Aber ich glaube, diese Möglichkeit, V-Leute anzuwerben, wie man es in der rechten Szene ja gerne tut und woanders auch, bei Islamisten ja auch, da könnte man sich schon überlegen, ob man das tut, wenn es im Einzelfall verhältnismäßig ist.
Wir haben gesprochen über die rechtlichen Möglichkeiten und ein wenig darüber, wie der Verfassungsschutz arbeitet. Lassen Sie uns mal über die politische Notwendigkeit reden, wenn es um die Beobachtung der AfD geht. Wie sehen Sie das denn, Frau Heinrich? Gibt es eine politische Notwendigkeit, das zu tun?
Es gibt eine politische Notwendigkeit, sich mit den Thesen, mit den Gedanken und mit den Zielen der AfD intensiv auseinanderzusetzen, um da auch Gegenstrategien zu entwickeln. Aber da halte ich die Politik für mit verantwortlich, aber nicht zentral verantwortlich, sondern das halte ich für ein großes gesellschaftliches Projekt, weil die Politik, die ja sich auch in Parteien zeigt, oder die Politikerinnen und Politiker, sind natürlich immer aufgerufen, andere Parteien mit ihnen zu diskutieren. Bei der AfD ist aber die Herausforderung eine andere da, wo sie so agiert, dass es für die Grundfesten der Demokratie problematisch wird. Da ist die Gesellschaft aufgerufen, sich damit auseinanderzusetzen. Und das hat nochmal eine andere Dimension. Inwieweit da Informationen, die uns vielleicht der Verfassungsschutz dann zur Verfügung stellen könnte, interessant sind. Das steht auf einem anderen Blatt und das halte ich für den zweiten Schritt und nicht für den ersten.
Heißt das, Sie sagen, es muss eine politische Debatte geben und nicht den Ruf nach dem Verfassungsschutz?
Ja, das halte ich für zentral. Ich will nicht sagen, dass es unsinnig oder falsch ist, den Verfassungsschutz mit einzuschalten, aber für mich ist es nicht der jetzt zentrale Schritt, nach dem ich rufen würde, sondern die gesellschaftliche Auseinandersetzung mit der Frage, was ist uns die Demokratie wert und vor allen Dingen, wie soll eine Demokratie aussehen, für die wir eintreten. Und Demokratie ist ein Begriff, unter dem sich ja viele ganz unterschiedliche Dinge vorstellen und der Demokratiebegriff der AfD ist ein eigener und sich damit auseinanderzusetzen, das halte ich für jetzt sehr stark angebracht.
Gut, das ist auch das Thema unseres Themenabends und Sie können mitreden. Die Frage an Sie, Sie kennen das Zitat, die Mehrheit muss lauter werden. Was meinen Sie, wie fühlen Sie sich angesprochen, was meinen Sie, wird da von Ihnen erwartet und was tun Sie womöglich? Die zweite Frage ist, was halten Sie von der Beobachtung des Verfassungsschutzes hinsichtlich der AfD? 08000 441 777 ist unsere Telefonnummer, 08000 441 777. Herr Thiele, Sie haben das Geschmäckle genannt. Was halten Sie denn davon, wenn jetzt die Politik den Verfassungsschutz ruft, um eine Partei, die gewählt im Bundestag sitzt, zu beobachten?
Naja, der Verdacht liegt natürlich nahe, dass man hier auch ein bisschen von der eigenen Hilflosigkeit ablenken will, wie man mit der AfD umgeht. Ich glaube, das sieht man ganz deutlich und Frau Heinrich hat es auch angesprochen. Die Politik scheint aktuell so ein bisschen mit der Situation überfordert und versucht mit einer Aktion wie den Verfassungsschutz einzubinden, der auf jeden Fall seine Arbeit machen soll. Nur das soll er gerne weiter im Stillen tun und einmal im Jahr seinen Verfassungsschutzbericht machen. Also mit dieser Ablenkung in Richtung Verfassungsschutz so ein bisschen von dieser eigenen Hilflosigkeit abzulenken.
Sagen Sie mal, was Sie unter Hilflosigkeit verstehen.
Ja, wir wissen nicht so ganz, oder die politische Ebene und wir auch in der Gesellschaft auch, nicht so ganz, wie wir mit dieser AfD, mit diesen neuen Dingen, die gesagt werden, die für uns unsagbar schienen, plötzlich umgehen sollen. Und wir stellen fest, aus meiner Sicht, dass wir so ein bisschen verlernt haben, uns mit solchen Ansichten, die wirklich diametral unseren entgegenstehen, aber, und das möchte ich betonen, nicht pauschal verfassungswidrig sind. Sie sind vielleicht für viele unerträglich und unangenehm und vielleicht sogar ganz schrecklich, aber das sind alles keine Synonyme zu verfassungswidrig. Mhm. Das heißt, wir müssen uns mit denen auseinandersetzen und können auch nicht nach Karlsruhe blicken oder zum Verfassungsschutz. Und da scheint mir doch, wie auch die Debatten im Bundestag zeigen, die ja lebhafter sind als in der letzten Legislaturperiode, dass da doch bisweilen noch so ein bisschen Hilflosigkeit rangiert, wie man eigentlich am besten verfährt.
Herr Schülermann, sehen Sie das auch so? Die Politik ist hilflos, was den Umgang mit der AfD angeht. Also rufen wir das Recht auf den Tisch?
Dass die Politik sich da im Moment nicht leicht tut, vermag ich einzusehen. Die Konsequenz vermag ich nicht unbedingt nachzuvollziehen. Ich denke, wenn man Verfassungsschutz als ein Frühwarnsystem einer Demokratie bezeichnet, dann muss es möglich sein, auch dorthin zu gucken, oder ich fange mal anders an, die Verfassungsschutzämter haben in den letzten Jahren nach den Erfahrungen mit NSU, nach dem Aufliegen des NSU, nach den islamistischen Gewalttaten vor allen Dingen dahin geguckt, wo braut sich Gewalt zusammen? Wo sind Bestrebungen, die genau auf Gewalt hinauslaufen, die vor allen Dingen gewalttätig sind? Das hat den Blickwinkel, ich glaube, auch nach rechts ein Stück weit eingeschränkt. Und ich bin durchaus bei beispielsweise der Präsidentin des Niedersächsischen Verfassungsschutzes, die sagt, Verfassungsschutz muss auch da in Strukturen gucken, die die Voraussetzung für Gewalt schaffen, die für das Entstehen von Radikalisierung verantwortlich sind. Und das, was wir im Moment erleben, ist ja eine Parallelentwicklung. Wir erleben eine Radikalisierung und wir erleben eine Aufweichung von Sitten und Gebräuchen, von Anstand, von Kultur in der politischen Debatte. Und ich glaube, das Ganze hängt zusammen. Und da darf Verfassungsschutz, wenn man ihn als Frühwarnsystem begreift, glaube ich, eine Rolle spielen.
Wenn ich das noch ergänzen darf, also ich habe mich auf keinen Fall gegen den Verfassungsschutz an der Stelle ausgesprochen. Ich glaube nicht, dass er das politische Problem löst. Und vor allen Dingen muss man eins sich immer wieder klar machen, und das ist auch von den Gerichten immer wieder betont worden, der Verfassungsschutz ist nicht dazu da, Wahlkampfhilfe zu leisten. Den Wahlkampf muss man als Partei schon alleine betreiben. Und da ist es eben etwas aus meiner Sicht zu präsent im Augenblick, dass man versucht, den Verfassungsschutz irgendwie in den politischen Prozess, in die Debatte mit hineinzubringen.
Frau Heinrich, wenn wir mal gucken, dass die AfD auch Bürger anzieht, sie werden immer als besorgte Bürger bezeichnet. Es sind Bürger, die wütend sind, es sind Bürger, die enttäuscht sind von der Politik. Und sie sammeln sich alle in dieser Partei AfD. Und nun kommen die anderen Parteien und sagen, Verfassungsschutz, guck mal hin. Ich formuliere das mal ein bisschen lax. Kann das auch nach hinten losgehen?
Das halte ich für eine Gefahr, die wir mitbedenken müssen, weil die momentane Stimmungslage ist ja sehr staatskritisch, sehr elitenkritisch, und natürlich ist der Verfassungsschutz ein staatliches Instrument, und die Hoffnung, durch die Beobachtung vom Verfassungsschutz quasi mit dazu beizutragen, dass den Teilen der AfD, die dann beobachtet werden, die Maske vom Gesicht zu reißen, um klar und öffentlich kundzutun, das sind Menschen, die auch verfassungsfeindlich agieren dabei. Ich glaube, dass das innerhalb des AfD-Klientels bei den wenigsten verfangen wird, sondern dass das unter Umständen wieder dazu beiträgt, zu sagen, seht mal her, die Politik ist hilflos, sie können gar nicht anders, jetzt müssen sie den Verfassungsschutz schon gegen uns in Stellung bringen, dann scheinen wir ja wirklich so mächtig und gefährlich zu sein. Also von daher muss man das mit bedenken. Ich glaube, man muss drüber nachdenken, was erwarten wir davon, dass der Verfassungsschutz Teile der AfD beobachten könnte? Was ist die Hoffnung, die sich damit verbindet? Ist es Aufklärung? Ist es ein Informationssammeln? Ist es der Gefahrenabwehr? Wenn es wirklich um Gewalttaten und um Straftaten geht, dann ja, aber eine Entlarvungsstrategie, eine politische Auseinandersetzungsstrategie kann ich damit nicht verbinden.
Nun gibt es den Satz, wer da mitmarschiert, gehört dazu. Stefan Schölermann, ist das zu simpel gedacht, wenn man sich in die Köpfe versetzt, derer, die mitmarschieren, nicht aus den Gründen, die die AfD plakatiert, sondern aus Enttäuschung, aus politischem Frust?
Das ist eine ganz schwere Entscheidung. Sicher? Formal ist das so, wenn du mitläufst, kannst du fotografiert werden und kannst auch in Raster geraten. Also das ist ganz platt so. Damit wird man natürlich den Menschen, die mitgegangen sind, in Masse wohl mitgegangen sind, nicht gerecht. Aber da hört es dann beim Journalisten auf, zu sagen, wo er das noch beschreiben kann. An diese Leute kommen wir nämlich beispielsweise kaum heran. Das ist das ganz große Problem. Deswegen ist es schwer, Aussagen zu machen. Klar ist, da ist irgendwas. Klar ist, da sind Enttäuschte. Aber da hört es dann bald auf.
Frau Heinrich, gibt es Untersuchungen darüber, ob eine Partei, die vom Verfassungsschutz beobachtet wird, für einen Wähler ja einen Schrecken mit sich trägt?
Untersuchungen gibt es nicht, aber wir können uns ja die Geschichte der NPD angucken. Und die NPD wurde nicht dadurch marginalisiert, dass in dem Urteil zum Nichtverbot der NPD ganz klar gesagt wurde, dass sie antidemokratisch ist. Und die NPD wurde durch die Umstände von AfD und ihrer eigenen Unfähigkeit marginalisiert derzeit. Von daher hat das für das Klientel, was bereit war, die NPD zu wählen, nur in Teilen verfangen und in Teilen etwas genützt. Es ist natürlich eine gewisse Barriere für ein bürgerliches Klientel, eine solche Partei zu wählen. Aber wir sehen, dass die Anhängerschaft der AfD derzeit schon ein relativ geschlossenes Klientel ist, was also gar nicht mehr davon abgehalten werden muss, sich zur AfD zu bewegen, sondern da haben sich schon sehr viele darum herum gruppiert.
Stefan Schölermann, ist das für eine Partei, nehmen wir die AfD, sie bekommt das Etikett, wir werden vom Verfassungsschutz beobachtet. Ist das ein Schmuck oder schadet das einer Partei?
Also ich glaube, dass es innerhalb der AfD das sogenannte Republikaner-Syndrom gibt. Vor dem haben sie nämlich Angst. Und das wäre das Gegenbeispiel zu dem von Frau Heinrich genannten Fall der NPD. Die Republikaner, die ja im baden-württembergischen Landtag mit die Partei von Franz Schönhuber mit 10,9% saßen und auch durchaus Zuwachsraten zu verzeichnen hatten, dann wurden sie ab 92 beobachtet. Und dann ging es schlagartig bergab, bis sie am Ende vollkommen verschwunden sind. Das wäre das konkrete Gegenbeispiel. Und ich weiß nicht, ob die AfD da irgendwo in der Mitte liegt. Ich denke, die NPD ist ein Kaderverein gewesen mit einer ganz speziellen Klientel. Die Republikaner kommen der AfD eigentlich von der Gesamtstruktur her näher. Und irgendwo liegt die Wahrheit wahrscheinlich in der Mitte, dass die NPD von der Beobachtung durch den Verfassungsschutz die Wähler nicht abgeschreckt hat. Das war denen klar.
Herr Thiele, wie sehen Sie das? Schreckt sowas die Wähler ab, wenn die Wähler wissen, diese Partei wird vom Verfassungsschutz beobachtet?
Es kommt, glaube ich, ein bisschen auf den Wähler an. Also mich würde es abschrecken, aber ich würde wahrscheinlich auch vorher schon die AfD nicht wählen. Insofern ist das immer wahrscheinlich von den konkreten Einzelfallsituationen abhängig. Pauschale Urteile erlaube ich mir da ehrlich gesagt deswegen nicht, weil ich einfach empirisch nicht weiß, wie es aussieht. Aber ich wollte noch einen Punkt zu Frau Heinrich sagen. Und was ich vorhin erwähnt hatte, war ja, dass es möglicherweise auch andersrum zu Frustrationen führt, wenn jetzt eben keine Kontrolle, keine Beobachtung erfolgt, obwohl die Politik es so vehement fordert. Herr Gabriel, der sagt es da selbstverständlich, Frau Nahles sagt es da selbstverständlich. Und dann machen die Behörden das nicht, weil sie nämlich zu Recht rechtliche Bedenken haben. Dann wirkt das nach außen auch nicht unbedingt so, als wäre der Verfassungsschutz sozusagen völlig, ich sag mal, neutral, wenn es doch so klar ist, wie die Politik es sagt. Und das kann eben auch zu Schädigungen führen, was dafür spricht, den politischen Prozess wirklich von diesen verfassungsschutzrechtlichen Beobachtungen erstmal ein Stück weit zu lösen.
Aber die Frage, die sich anknüpft, ist natürlich, was würde eine Beobachtung in der Politik verändern, Herr Thiele?
In der Politik der AfD, meinen Sie? Oder
generell? Im gesamtpolitischen Feld, Vertrauensfragen, die Frustration der Wähler, die abgewandten Bürger, würde das irgendwas verändern, wenn wir wüssten, der Verfassungsschutz guckt da drauf?
Das ist ja das Interessante. Ich glaube zumindest, dass es an unserem grundlegenden Problem, das wir haben, über das wir ja wahrscheinlich noch sprechen wollen, dass wir daran überhaupt nichts ändern würden. Wenn jetzt der Verfassungsschutz sagt, die werden jetzt beobachtet in Niedersachsen und in Bremen, diese Jugendorganisation, dann passiert erstmal gar nichts. Jedenfalls für das tägliche Leben des politischen Prozesses. Mhm. Wir werden uns weiter mit der AfD genauso auseinandersetzen müssen wie vorher. Wir können keinen Haken dran machen und die Akte schließen, sondern genau das, was wir machen müssen, muss jetzt weitergehen, nämlich die politische Auseinandersetzung. Und es wäre fatal, wenn der Eindruck entstünde, dass wir die Sache jetzt sozusagen geregelt haben. Wir haben jetzt ja den Verfassungsschutz, der das schon macht. Mhm. Das wäre genau das falsche Signal.
Ich würde gerne noch aufklären, Niedersachsen und Bremen, da beobachtet der Verfassungsschutz die junge Alternative, die Jugendorganisation. Aber Stefan Schölermann, die haben gesagt, wir lösen uns auf. Was ist das Motiv, sich aufzulösen?
Auflösen wollen sich nicht. Es geht nur um eine Abtrennung. Das Ganze ist nur sehr diffus. Mhm. Man sagt, man werde sie abscheiden von der Gesamtpartei. Dafür braucht man aber wiederum eine Mehrheit. Ob es dazu jemals kommt, dass die Partei ihre Jugendorganisation aufgibt, ich frage mich, wer dann bitte schön auf den Marktplätzen die Stände beschicken soll, wer die Plakate kleben soll. Das ist alles noch Zukunft, ob das wirklich so kommt. Aber selbst wenn es so kommt, ist das für den Verfassungsschutz unerheblich für die Arbeit, denn er hat Bestrebungen zu beobachten, hat Personen zu beobachten, die er unter seinem Blickwinkel ins Visier nehmen kann. Und da spielt die Rolle, spielt die Frage, wie diese Organisation nun heißt, keine Rolle. Ich meine, wir kennen das aus Rockerverfahren. Rockergruppierungen haben sich aufgelöst, aber deswegen sind die Menschen ja noch da. Das ist zwar nicht unmittelbar vergleichbar, aber es ist schon parallel. Und es geht genau um diese Menschen, die da sind, ob sie nun unter dem Mantel einer jungen Alternative, einer Mittelalternative oder sonst auch steuern.
Das, wenn ich da kurz einhaken darf, das ist richtig, aber normativ ist natürlich trotzdem wichtig für die Gesamt-AfD, wenn es eine formale Abspaltung gibt. Weil das eben ansonsten in der Rechtsprechung so ist, dass eine Jugendorganisation eben auch auf die Gesamtgruppe und auf die Gesamtpartei ausstrahlen kann. Und wenn Sie eine formale Trennung haben, Sie sagen, empören sich und trennen sich von diesem Verband, der so fürchterlich ist, dann ist das natürlich etwas, was dazu führen kann, dass man weniger in Gefahr gerät, als Gesamtpartei beobachtet zu werden.
Gleich hören Sie die Nachrichten auf NDR Info. Aber Frau Heinrich, wir bauen noch einen Brückenpfeiler in die nächste Stunde hinein. Wie hören Sie den Satz, die Mehrheit muss lauter werden? Was soll die Mehrheit da hören?
Ich höre ihn mit einem ambivalenten Gefühl, weil es geht nicht um das Lauterwerden, sondern es geht um das Zuhören und es geht um die Diskussion, um die Auseinandersetzung. Die Mehrheit muss sensibler werden vielleicht und mehr diskutieren und bereit sein, mehr für die eigene Sache einzutreten. Und das kann aber auch ganz leise passieren. Und vielleicht sind die leisen Töne auch manchmal die wichtigeren.
Und wie hören Sie den Satz unseres Außenministers, wir müssen vom Sofa hochkommen und den Mund aufmachen?
Vom Sofa hochkommen, aber mit den Nachbarn reden, gemeinsam aktiver dafür eintreten, was uns wichtig ist. Das glaube ich schon, dass das ein wichtiger Punkt ist. Ja.
Gut, darüber wollen wir reden, auch in der nächsten Stunde. Und Sie sind aufgerufen anzurufen, nämlich das Motto, der Satz heißt, die Mehrheit muss lauter werden. Wie hören Sie diesen Satz? Was schließen Sie aus diesem Satz? Was tun Sie? 08000 441777 ist unsere Telefonnummer. Gleich gibt es Nachrichten und danach hören wir uns. Bis dahin.
NDR Info. Themenabend.
Am Mikrofon Andreas Burmann. Die Frage heute Abend lautet, ist die AfD ein Fall für den Verfassungsschutz? Und die zweite Frage, ja, die Mehrheit soll lauter werden. Was denken Sie, was meinen Sie, wenn Sie diesen Satz hören, die Mehrheit muss lauter werden? Und ist die AfD ein Fall für den Verfassungsschutz? 08000 441777 ist unsere Telefonnummer. 08000 441777. Sieben. Frau Heinrich, Sie haben vor den Nachrichten schon für sich gesagt, was Sie unter dem Satz verstehen, die Mehrheit muss lauter werden. Es gibt Stimmen, die sagen, der Mehrheit ist das womöglich egal. Die unterschätzen die Situation, wenn sie auf dem Sofa sitzen bleiben, um nochmal unseren Außenminister zu zitieren. Sind Sie noch da, Frau Heinrich?
Ja, ah, da ist sie mich? Nicht.
Ja, jetzt höre ich Sie wieder.
Ich bin wieder. Wunderbar.
Haben Sie meine Frage noch verstanden? Oder?
Ich habe Ihre Frage verstanden.
Wunderbar.
Darum, also wie die Mehrheit der Gesellschaft zu den Herausforderungen steht.
Ja.
Und ich glaube, wir können davon ausgehen, dass die Mehrheit der Gesellschaft nicht unbedingt von vornherein politisiert ist, sondern zum Teil eben auch das Recht sich herausnimmt, privaten Interessen nachzugehen. Und ich glaube, dass da schon noch mehr Sensibilisierungsarbeit notwendig ist, um zu sehen, wie wichtig das als gesellschaftliches Projekt einfach jetzt ist.
Aber hilft denn solch ein moralischer Appell von Seiten der Politik?
Ich weiß nicht, ob es ein moralischer Appell ist, sondern es muss auch eine rationale Auseinandersetzung darüber geben, in welcher Gesellschaft möchte ich leben und welche Freiheit möchte ich weiter genießen. Und was muss ich denn tun, damit diese Freiheiten für mich bestehen bleiben?
Wir haben in der ersten halben Stunde, Herr Thiele, über die Möglichkeit gesprochen, die AfD vom Verfassungsschutz zu beobachten. Da gibt es die Stimme aus Schleswig-Holstein vom Ministerpräsidenten Daniel Günther. Der befürchtet, dass sie eventuell eine Märtyrerrolle verfallen kann. Diese Partei, sehen Sie diese Gefahr auch?
Das ist die gleiche Diskussion, die wir auch bei der NPD hatten, die wir bei anderen Beobachtungen immer wieder mitbedenken müssen, dass man natürlich, gerade wenn man als Partei sich gegen das System stellt, mit einem System, das einen dann noch beobachtet, natürlich gut hantieren kann. Ich glaube, das ist aber etwas, was wir ertragen müssen. Wenn die normativen Voraussetzungen gegeben sind, dann sollte sie auch beobachtet werden. Aber mein Problem mit der Beobachtungsdebatte ist ja eher, dass sie so sehr in der Öffentlichkeit stattfindet. Mein Petitum wäre sozusagen, den Verfassungsschutz seinen Job machen zu lassen und auf der anderen Seite dann zu überlegen, wie wir mit der AfD umgehen. Und da gebe ich Frau Heinrich recht. Ich glaube, es ist erstmal die innere Stimme, die vielleicht mal lauter werden muss bei jedem Einzelnen, indem man sich klar macht, was es eigentlich für ein Privileg ist, in so einer funktionierenden, prosperierenden Demokratie zu leben. Ich meine, der Blick muss nicht weit nach Osten schweifen, um zu sehen, wie schnell sowas kippen kann. Und dann muss jedem wieder klar werden, dass Demokratie eben sowohl für die Herrscher als auch für die Beherrschten, also für uns alle, eine ganz anstrengende Herrschaftsform ist. Wir müssen da was tun. Wir können nicht glauben und dürfen nicht glauben, dass das einfach mal so bleibt, wie es ist.
Kirstin Marquardt hat uns eine Mail geschrieben aus Hamburg. Ich lese gerade in den Nachrichten, sächsischer Verfassungsschutz lehnt Beobachtung der AfD ab. Sie schreibt, gut so, Ausrufungszeichen, der Verfassungsschutz ist nicht dazu da, die etablierten Parteien vor neuer Konkurrenz zu schützen. Und darum geht es meiner Meinung nach offensichtlich. Sicherlich meint sie die Konkurrenz unter den Parteien. Frau Heinrich, ist das für Sie ein Gedanke, den man haben kann, den Frau Marquardt da äußert, dass der Verfassungsschutz eingesetzt wird, um eine andere Partei klein zu machen?
Das ist leider in der Diskussion nicht so fernliegend, auch wenn das natürlich von keinem so gefordert ist. Aber das ist genau das, was Herr Thiele gesagt hatte, dass die öffentliche Debatte über die Rolle des Verfassungsschutzes und der politische Druck, der auf den Verfassungsschutz unter Umständen ausgeübt wird, die AfD zu beobachten, genau zu solchen Vorurteilen, Einstellungen führen kann. Mhm. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir eine politische Auseinandersetzung und eine verfassungsrechtliche Auseinandersetzung trennen.
Sie haben die Möglichkeit, dazu etwas zu sagen. 08000 441 777. Was meinen Sie denn? Muss die AfD vom Verfassungsschutz beobachtet werden? Und die andere Frage lautet, wie reagieren Sie auf den Satz, die Mehrheit muss lauter werden? Joachim Naumann aus Pinneberg. Guten Abend, Herr Naumann.
Einen wunderschönen guten Abend, Herr Baumann. Ich grüße Sie. Sie hören mich?
Wunderbar, alles gut.
Hervorragend, gut. Ja, Frage Verfassungsschutz ist für mich die zweite Ebene. Einfach deswegen, dann weiß ich, was jemand macht, ob er etwas Unerlaubtes macht oder nicht. Damit verändere ich nichts. Verändern tue ich, wenn ich selber vor die Tür gehe mit meinem Nachbarn, dem nächsten Sprecher, und da eingreife, wo etwas zu diskutieren ist. Für mich ist es ganz einfach so, wie in der Vergangenheit auch, den Hintern vom Sofa hochkriegen. Denn es ist so, ich bin eine Generation, wir haben mit der NPD diskutiert. Wir haben mit dem Kommunistischen Bund Westdeutschland diskutiert. Wir haben uns mit diesen Menschen auseinandergesetzt. Und die Bequemlichkeit, die wir mittlerweile bei uns in Deutschland haben, die schreit zum Himmel.
Woher nehmen Sie die These, dass wir bequem sind in Deutschland?
Weil ich sehe, wie viele bereit sind zu diskutieren. Entschuldigen Sie bitte, wenn in Chemnitz Zehntausende zu einem Konzert gehen, weil sie etwas umsonst kriegen, aber nicht bereit sind, vorher zur Diskussion zu gehen, das ist die Bequemlichkeit, die ich sehe. Und ich selber bin engagiert. Und wir haben wirklich demokratische Parteien im Bundestag und im Landtag. Da kann sich jeder engagieren und mitmachen und dafür eintreten, dass diese Demokratie erhalten wird. Meine Eltern sind in der Nazizeit groß geworden, hatten nicht die Möglichkeit.
Herr Naumann, Sie haben zu Beginn der Sendung Ihres Anrufs gesagt, ich verändere nichts oder wenn der Verfassungsschutz beobachtet, verändert er nichts. Was würden Sie denn gern verändern?
Ich würde verändern, dass diese Partei wie die AfD, die den braunen Mantel um sich trägt, dass diese wieder aus den Parlamenten verschwindet. Und das erreiche ich nur durch Engagement all derjenigen, denen diese Demokratie etwas wert ist.
Die Frage ist natürlich, was kann Politik auch tun, um Ihre Worte zu benutzen, damit die AfD aus dem Parlament verschwindet? Hat die Politik auch eine Möglichkeit?
Herr Baumann, das ist das Bequemliche doch gerade. Politik bin ich doch selber. Mhm. Politik, die sind nur gewählte Vertreter. Schieben wir es nicht auf die Politik, sagen wir, was wir selber machen können. Das sind unsere gewählten Vertreter. Und Politik ist kein Allheilmittel, sondern ein Organ, das etwas umsetzen soll, was ich gewählt habe.
Gut, nehmen wir das Stichwort.
Nicht die Politik. Politik bin ich.
Herr Naumann, vielen Dank. Ich würde gerne das Wort Veränderung nochmal aufgreifen von Ihnen. Frau Heinrich als Politikwissenschaftlerin, da gibt es das Wort, ich will etwas verändern. Und inwieweit können Bürger, Wähler etwas verändern?
Ich glaube, dass Herr Naumann da schon recht hat. Die Politik sind wir. Wir verändern, indem wir uns in Parteien, Verbänden, Vereinen engagieren, indem wir Meinungen mit beeinflussen. Und ich denke schon, dass die Debatte, das öffentliche Eintreten für eine eigene Position das Entscheidende ist. Wo ich Herrn Naumann aber jetzt nicht völlig unterstützen würde, ist, dass das Ziel sein muss, die AfD aus den Parlamenten wieder herauszukriegen, sondern ich möchte an der Einstellung der Menschen arbeiten. Ich möchte, dass mehr Menschen für eine offene Demokratie und für einen offenen Rechtsstaat eintreten. Das ist letztendlich das Ziel, was wir politisch haben müssen. Und da ist die Parteiform der AfD für mich an zweiter Stelle.
Stefan Schölermann, Sie beschäftigen sich in Ihrer journalistischen Tätigkeit auch mit Menschen, die extrem sind und extrem denken. Inwieweit glauben Sie, sind diese Menschen, ich benutze mal das Wort, zu bekehren?
Also ich glaube, diejenigen, die richtig fest in einem rechtsextremen Weltbild verankert sind, mit denen kannst du eigentlich nicht diskutieren, weil sie jedes Wort von dir in Zweifel ziehen, weil du der falsche Ansprechpartner bist. Die kriegst du eigentlich nicht mehr. Es geht eigentlich um die Leute, die irgendwie da hin und her schwanken, die damit schwanger gehen. Ich möchte noch einen Satz zu der Frage sagen, lauter werden. Wir reden ja darüber, dass wir eine laute Minderheit haben, die brüllen. Die brüllt, das stimmt. Das, was wir zu hören bekommen, ist ja Gebrüll und nicht eine Diskussion. Wir dürfen aber nicht den Fehler machen, lauter zu werden auf derselben Ebene. Mhm. Und ich sage immer zwei Dinge. Herr Naumann sagte eben, es passiert nichts. Ich war ehrlich gesagt sehr froh, als ich hörte, dass da 70.000 Menschen zu diesem Konzert gefahren sind, denn das war eine politische Aussage. Ich war sehr froh, als ich tatsächlich einen Tag nach Chemnitz, in Hamburg am Nachmittag noch 2.000 bis 3.000 Menschen friedlich versammelten, um gegen das zu protestieren. Ich war sehr froh, dass gestern in Hannover 3.000 Menschen von sich aus auf die Straße gegangen sind, sehr schnell organisiert. Es passiert ja durchaus etwas und ich finde, das darf man dann auch nicht geringschätzen.
Sie hören den Themenabend auf NDR Info und wir reden über die Frage, ja, wie ist das mit dem Verfassungsschutz? Soll er, darf er die AfD beobachten? Und wir haben natürlich auch Menschen auf der Straße gefragt.
Ist ein schwieriges Thema, aber ich finde schon, weil da ist einfach zu viel passiert. Das ist einfach keine Art, Politik zu machen, finde ich. Verfassungsschutz finde ich trotzdem auch eine heiße Geschichte, weil das ist ja natürlich so eine Überwachungsgeschichte. Nur die sind einfach mir zu aggressiv und das schon gerechtfertigt.
Ich bin nicht ganz so eindeutig für die Beobachtung, weil wir als Demokraten immer sehr vorsichtig sein müssen, ob es wirklich sich handelt um verfassungsfeindliche Organisationen, verfassungsfeindliche Elemente. Aber man soll sie schon ein bisschen unter Beobachtung haben, nicht gerade speziell vom Verfassungsschutz unter einer mehr oder weniger offiziellen Maßnahme, aber doch im Auge haben.
Auf der einen Seite finde ich, dass man das sollte beobachten. Und auf der anderen Seite, lass sie doch mal ein bisschen machen, weil es läuft hier alles ein bisschen quer.
Nur einzelne Leute, ja, nicht die gesamte Partei. Dort sind sicher auch Leute drin, die nur unzufrieden sind mit der Politik und so, aber nicht unbedingt rechts.
Ich finde, dass die AfD mit der Politik, die sie betreibt, zum Beispiel Aussagen von Gauland, wir holen unser Land zurück, das sind für mich Kampagnen oder Hetzkampagnen, die gegen unseren Staat gerichtet sind, gegen unsere Demokratie, gegen unseren Rechtsstaat. Das finde ich deswegen sehr wichtig, dass man diese Partei im Auge behält.
Im Auge behalten heißt, der Verfassungsschutz soll hingucken. Und die Frage heute Abend, ja, soll der Verfassungsschutz denn die AfD beobachten? Unsere Telefonnummer 08000 441777. Und ein anderer Aspekt unserer Sendung ist die Aussage, die Mehrheit muss lauter werden. Sie muss etwas tun, soll etwas tun. Inwieweit fühlen Sie sich da angesprochen? Thorsten Ahrens aus Fassberg. Guten Abend, Herr Ahrens.
Schönen guten Tag, Herr Baumann.
Fühlen Sie sich angesprochen von einem Satz, die Mehrheit muss lauter werden?
Ja, ich glaube schon, dass ich mich da angesprochen fühle. Und zwar bin ich selber Kommunalpolitiker bei uns in der Gemeinde. Und immer dann, wenn man in der Öffentlichkeit Aussagen hört, die auch durchaus in Richtung AfD gehen, so nach dem Motto, ja, also jetzt gerade der letzte Rechtsspruch mit dem Fall Mila, da wird die emotionale Rechtsebene sozusagen sehr bemüht und dass das tatsächlich recht gesprochen wird, das wird nach hinten gedrängt. Und da gebe ich dem Herrn auch recht, der da gesagt hatte, das Recht wirkt ja immer erst verspätet. Insofern glaube ich, dass es unheimlich wichtig ist, aufzustehen und immer wieder auch das Gespräch zu suchen. Und der Vorredner am Telefon hatte ja auch gesagt, er geht selber auf die Straße und redet mit den Leuten. Das versuchen wir oder ich ja auch. Aber wir erreichen sie häufig eben auch nur noch über Kanäle, wo die Polemik als solches eine riesige Rolle spielt, also sprich über den sozialen Medien. Und das ist unheimlich schwierig. Mhm. Und ich glaube, dass es da eine sehr große schweigende Mehrheit gibt, was ich sehr bedauere. Und ich würde auch gerne mehr mit den Menschen sprechen oder mehr ins Gespräch kommen. Aber das ist heute echt schwierig.
Wenn Sie das als Kommunalpolitiker so sagen, wie gehen Sie damit um?
Ja, also prinzipiell versuche ich es natürlich immer in dem Rahmen, wo mir die Möglichkeiten gegeben sind, mit den Menschen darüber ins Gespräch zu kommen. Das ist auch dann immer sehr erfreulich, auch wenn man sehr starke Gegenstimmen bekommen hatte, jetzt gerade was das emotionale Rechtsempfinden angeht. Aber wenn man sich dann umdreht, in Anführungsstrichen, und sich dann wieder die sozialen Medien anguckt oder aber auch Gespräche mal links und rechts hört, dann hört man die gleiche Polemik quasi wieder. Und das ist manchmal auch dann das gleiche Vokabular oder die gleiche Redewendung, wie sie eben von der AfD auch verwendet wird. Das halte ich sehr wohl für gefährlich, weil sie nicht auseinandersetzend ist, diese Diskussion oder diese Gespräche, sondern vielmehr, ich sag mal, beschimpfend ist oder einfach nur mit dem Finger in eine Wunde stecken, aber keine Lösung dafür Freiraum zu geben.
Sind Sie denn dafür, Herr Ahrens, ich frage Sie mal als Kommunalpolitiker, dass die AfD vom Verfassungsschutz beobachtet wird?
Tja, also da kann ich mich, glaube ich, nur den Aussagen anschließen, die auch mehrfach jetzt schon getroffen worden sind. Jeder, der als Person sich gegen die Verfassung stellt, der muss letztendlich auch, und das geäußert hat, der muss letztendlich auch beobachtet werden in dem Rahmen, was möglich ist. Ob die AfD als Partei schon diesen ja, das begründet, dass man dort vom Verfassungsschutz komplett die Partei überwachen muss, das wage ich mir nicht anzumaßen, dass das jetzt schon der Fall sein muss oder sein kann.
Ich frage mal Herrn Thiele, er ist Verfassungsrechtler. Wenn Sie Herrn Ahrens hören aus Fassberg, sehen Sie denn Indizien oder Motive dafür, dass man die AfD als Partei gesamt beobachten sollte?
Ja, also ich glaube insgesamt, wenn wir auf die Bundes-AfD, von der wir dann ja sprechen, schauen, sind die Indizien eher noch zu schwach. Aber ich bewege mich da natürlich außerhalb der Kenntnisse, die ein Verfassungsschutz hat. Insofern sehe ich mich da auch sozusagen nicht in der Lage, eine endgültige Entscheidung zu treffen. Ich würde aber gerne noch was zu dem Punkt davor sagen. Also was kann man eigentlich tun? Was sollte man eigentlich tun? Ich glaube, dass wir ein Stück weit sehen, dass die Individualisierung der Postmoderne sich so ein bisschen rächt jetzt, wenn man jetzt mal die Ursachen sich anschaut. Also ich glaube einfach, dass wir wieder lernen müssen, dass Gemeinwohl etwas ist, was sich lohnt, um darum zu kämpfen. Ja, das Gemeinwohl und Individualisierung und Gemeinwohl, die beißen sich einfach so ein bisschen. Mhm. Wir müssen also wieder lernen, dass das Gemeinwohl wichtig ist. Wenn ich mich frei entfalten will, brauche ich trotzdem eine funktionsfähige staatliche Organisation. Und das setzt voraus, dass ich alle, die in diesem Staat irgendwie sind, als gleichwertig in dieser Frage anerkenne. Und diese Gleichwertigkeit haben wir verloren. Die haben die USA verloren mit den Republikanern und Demokraten, die sich als Feinde sehen. Man hat sozusagen dieses grundlegende Gleichheitsverhältnis haben wir verloren in den letzten 10 Jahren.
Welche Rolle spielt das? Ich gebe nochmal den Aspekt von Herrn Ahrens auf aus Fassberg. Frau Heinrich, er hat gesagt, ich suche das Gespräch mit den Bürgern in der Stadt, aber die sozialen Netzwerke, alles ist polemisch, alles wird schwierig. Hat das Internet, sagen wir, unser Miteinander etwas verdorben?
Das Internet hat schon die Auseinandersetzung weiterhin verroht. Weil wir eben nicht mehr face-to-face dem Gegenüber entgegentreten und uns dann auch über quasi unser Handeln, unser Tun, unsere Aussagen und die Wirkung Gedanken machen müssen, sondern die Anonymität der sozialen Medien hat dazu geführt, dass die Leute sich überhaupt keine Gedanken mehr machen, was sie anrichten, was sie wirklich gesagt, getan, geschrieben haben, weil auch die Unterscheidung von privat und öffentlich vielen überhaupt nicht mehr klar ist. Und das ist schon eine Tendenz, dass diese Verrohung eben aus dem Netz dann auch in die Offline, in die reale Welt hinüberschwappt.
Nun gibt es den Satz, die Mehrheit muss lauter werden. Optimistisch gedacht könnte man ja auch sagen, ja, das Internet, die sozialen Plattformen sind genau ein Medium, damit dieser Satz gelebt wird, die Mehrheit muss lauter werden.
Die Mehrheit, also es ist schwierig, die sozialen Medien dafür zu nutzen, weil es in den sozialen Medien wirklich nicht zu einem wirklichen klaren Dialog, zu einer Auseinandersetzung führt, sondern Facebook und anderes dafür genutzt wird, um Parolen zu verbreiten und Zustimmung zu gerieren. Und eine Auseinandersetzung, ich kann es liken oder ich kann es eben nicht liken. Und eine Auseinandersetzung heißt, ich argumentiere, ich höre dem anderen zu und gehe auf Argumente ein und mache meine Position klar. Dazu eignen sich die sozialen Medien in der Form nur sehr bedingt.
Herr Schüllermann, Sie beschäftigen sich mit Gruppen, die ja den Beinamen extrem tragen. Welche Rolle spielt für diese Gruppen das Internet, um die Gedanken in die Welt zu tragen?
Ich glaube, eine immense. Ich glaube, das sehen wir an den Strukturen im rechtsextremen Bereich beispielsweise. Früher gab es in vielen Orten Kameradschaften, wo man sich getroffen hat. Die haben sich buchstäblich analog in der Kneipe getroffen, waren sichtbar. Das machte die Beobachtung relativ einfach. Das macht es halt kalkulierbar und halt langsam. Heute gibt es diese Gruppen oftmals gar nicht mehr. Die existieren tatsächlich nur noch virtuell. Die schließen sich mal zusammen zu Zweckbündnissen, dann sind sie wieder auseinander. Das macht das Begucken schwierig, das macht sie unberechenbar, das macht sie auch enorm flexibel. Ich erinnere daran, dass die sogenannte Identitäre Bewegung, eine rechtsextreme Organisation, es ja mal vor 2 Jahren geschafft hat, das Brandenburger Tor zu besitzen im Stil einer Greenpeace-Aktion mit eindeutig rassistischen Aussagen. Das musste er erstmal hinkriegen, das hat aber kein Mensch verhindern können. Mhm. Das sind spektakuläre Aktionen, das spielt im Kleinen natürlich sich auch ab. Das sind ganz andere Möglichkeiten, ganz andere Dynamiken.
Helmut Preller aus Hamburg, Sie haben 0800 441777 gewählt. Warum? Herr Preller, schönen guten Abend.
Ja, schönen guten Abend. Weil die Thematik beschäftigt mich schon etwas länger. Gar nicht mal so sehr die Rechtsradikalen, sondern der Umgang damit und der Drahtzieher, die eigentlich dahinter stehen. Ich glaube, dass das schwierig ist, so eine Partei dafür zu nehmen, wenn man die Szene etwas genauer betrachtet, dann haben wir einen, den Sie sicherlich auch kennen, den Herrn Götz Kubitschek, der das schon seit längerer Zeit betreibt. Also mein erster Kontakt mit ihm war 2008 bei einer Aktion in Hamburg im Thalia Theater und habe das dann etwas näher recherchiert. Und da gibt's also mehrere Drahtzieher, die sozusagen die Stichwortgeber sind, die Redenschreiber sind, die teilweise mal selber auftreten, aber nie Bestandteil der Partei sind. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass die Medien anfangen, genau diese Stichwortgeber zu entzaubern, sodass diese Leitfiguren innerhalb dieser rechten, meinetwegen auch extrem linken Gedanken. Ich glaube, dass sich das so extrem nicht unterscheidet von der Wirkung her, was das für die Demokratie belangt.
Herr Preller, wollen Sie sagen, dass das, was in Chemnitz, diese Bilder, die wir da gesehen haben, dass da einzelne Personen dahinter stehen, die dies veranlassen?
Nicht dies veranlassen, sondern das läuft ja schon seit längerer Zeit. Also wenn Sie es genau beobachtet haben, dann sind also der Name, den ich genannt habe, der von Westdeutschland rübergezogen ist, Verbindung zum Professor in Frankfurt hat und andere Dinge, dann gehört in Chemnitz dazu die blaue Narzisse und so weiter. Ich habe mich damals mit denen auch im Internet etwas intensiver auch per Mail zumindest auseinandergesetzt und das erforscht. Die betreiben diese Art von Stichwortgeberei schon seit sehr langer Zeit, nachdem die AfD eben von der Europartei in eine andere Partei gewechselt ist, sich dessen bedient und die natürlich für den Kubitschek eine wunderbare Ebene ist, um seine eigenen Interessen zu betreiben. Und ich glaube, die haben mit dem, was nach außen passiert, relativ wenig zu tun. Und deswegen muss man die Leute entzaubern, damit diese, sag ich mal, die Führungskräfte, die die Stichwortgeber sind, die Parolen zusammenschmieden. Und da ist er eben, er baut auf.
Gut, lassen wir mal die einzelne Person.
Aus den 60er Jahren.
Wir können die einzelne Person jetzt. Wir können das nicht überprüfen.
Die identitäre Bewährung in Frankreich, das ist ein alter Hut. Läuft schon viel länger.
Lassen wir den Hut mal an der Garderobe, Herr Preller. Heißt das, Sie sind dafür, dass der Verfassungsschutz die AfD oder einzelne Personen, das können Sie unterscheiden, beobachten soll?
Also ich denke, da ist ja schon viel gesagt worden und das sollen die Verfassungsschützer entscheiden, wo gegen unsere demokratische Grundordnung verstoßen wird. Und die entsprechenden Daten und Informationen, die finden Sie vielleicht noch mehr liefern können wie sonst andere, um entsprechend genau da dann zuzugreifen, wenn es tatsächlich gegen die Verfassung gehandelt wird.
Herr Thiele,
das muss man auf jeden Fall tun.
Herr Thiele, Sie sind Verfassungsrechtler. Gibt es die Unterscheidung für den Verfassungsschutz? Wir beobachten jetzt eine oder einen Personenkreis, aber nicht die ganze Partei. Gibt es da unterschiedliche rechtliche Voraussetzungen?
Unbedingt. Also die Voraussetzungen müssen bei jedem beobachteten Gegenstand vorliegen. Und ich habe ja schon gesagt, dass es zunächst einmal Personen sind, die Meinungen äußern. Und die können dann möglicherweise sehr viel schneller unter Beobachtung kommen, als das dann die Partei als Ganze kann. Also da wird differenziert und da muss auch differenziert werden. Auch innerhalb der Parteien wird differenziert. Mhm. Wir sehen es jetzt ja, die AfD, der Landesverband wird eben nicht vom Verfassungsschutz beobachtet, die Jugendgruppe aber schon. Bei der Linke hatten wir es damals auch, dass kommunistische Untergruppen vor allen Dingen beobachtet wurden und die dann auch ausgestrahlt haben auf die ganze Partei. Aber das ist ein sehr komplexer Prozess.
Ich habe gelesen, Sie können das bestätigen, Herr Thiele, oder auch nicht, wenn sich die Parteispitze von Äußerungen einzelner Funktionäre distanziert und ein Ausschlussverfahren ankündigt, dann kann sich die Partei somit vor einer Beobachtung durch den Verfassungsschutz schützen. Stimmt das?
Sie werden es mir nachsehen, als Jurist sage ich dann immer, das kommt drauf an. Also das kann man so pauschal nicht sagen, weil es dann wieder auf die Motivation ankommt. Der Verfassungsschutz ist durchaus befugt, auch zwischen den Zeilen zu lesen und darf also auch eine Äußerung, die formal das eine sagt, als etwas anderes interpretieren. Also ist das eigentlich ernst gemeint, das Ausschlussverfahren? Wir haben ja ein Ausschlussverfahren gehabt bei Herrn Höcke und da war der Verdacht lange im Raum. So richtig ernst gemeint ist es nicht, nun gibt es das auch nicht mehr. Ja? Also da kann der Verfassungsschutz schon eigene Wertung anstellen und deswegen ist das immer eine Frage des Einzelfalls, die eben wirklich jede pauschale Antwort verbietet.
Ja, ich komme auf die Frage, weil man ja auch sagt, es ist eine Strategie der AfD. Jemand sagt etwas, sorgt für Empörung und Aufregung und die Partei distanziert sich dann davon. Ist das eine Möglichkeit, dem Verfassungsschutz zu entgehen?
Das ist theoretisch auf den ersten Blick so eine Möglichkeit, aber um es mal ganz salopp zu sagen, blöd ist der Verfassungsschutz nun auch nicht. Von der Strategie wird er auch schon gehört haben. Und wenn er es dann als Strategie bewertet, was er dann nachweisen muss. Also das bewegt sich ja sehr im sozusagen gefühlten strategischen im Augenblick noch. Mhm. Wir haben ja keine Nachweise, dass da wirklich ein System dahinter steht. Aber dann schaut der Verfassungsschutz genau diesbezüglich auf die Tätigkeiten der Partei und kann das dann mit dem Argument auch für eine Beobachtung trotzdem nutzen.
Jürgen Weil, guten Abend nach Hannover.
Ja, guten Abend. Ich rufe an, es waren ja zwei Fragen. Das eine, muss die Mehrheit lauter werden? Sag ich ja. Ich war bei der Demonstration, die Sie vorhin erwähnt hatten, gestern dabei. Die Veranstalter hatten mit 60 Leuten gerechnet, es waren dann 3000. Das fand ich höchst erfreulich. Und das ist auch immer wieder eine gute Sache, so eine Demonstration. Man trifft Bekannte, man hat ein Transparent dabei, man liest das durch, man liest, was die anderen schreiben und kommt ins Gespräch und kann sich so ein Stück selbst vergewissern. Da sind sie jetzt, also die AfD in diesem Fall, ein Stück zu weit gegangen. Und das war auch Tenor bei den Leuten, die ich auf der Demonstration gesprochen habe. Zu der anderen Frage, soll die AfD vom Verfassungsschutz beobachtet werden? Ich denke, das läuft zwangsläufig darauf hinaus. Denn so wie ich die AfD beobachtet habe, provoziert sie und rudert zurück. Dann provoziert sie erneut und rudert zurück. Aber sie muss, um diese Strategie aufrecht zu erhalten, jedes Mal ein Stück stärker provozieren als davor. Und das hing mit so harmlosen, harmlos ist das eigentlich nicht, aber aus heutiger Sicht würde man sagen harmlos. Sie hat die den Euro in Frage gestellt. Und dann kam, sie hat die ganze europäische Gemeinschaft in Frage gestellt oder von Austritt geredet. Und so kam, und dann fing diese Geschichte an, Merkel muss weg. Und Merkel wurde als Verbrecherin oder wird ja noch als Verbrecherin bezeichnet. Es wird immer ein Stück weiter provoziert. Jetzt war diese Geschichte in Chemnitz und das war eine neue Stufe der Provokation. Man hat sich zusammengetan mit rechten Gruppierungen, wo man eigentlich mal beschlossen hatte, die AfD hatte ja 2016 so einen Parteitagsbeschluss gefasst, dass man keine Zusammenarbeit mit der Pegida macht. Da hat man eine gemeinsame Demonstration mit denen gemacht in Chemnitz. Dann hat man darüber hinaus noch diese Leute, die von Pro Chemnitz da angeworben wurden, für diese Kundgebung aufgenommen in die Demonstration, was man vorher auch nicht gesagt hatte. Und hinterher wird dann gleich wieder zurückgerudert und war alles nicht so gemeint und so weiter. Aber ich denke, das wird sich weiter steigern. Wo dann der Punkt ist, wo der Verfassungsschutz sagt, jetzt ist genug, jetzt müssen wir das Ding einfach beobachten, diese Partei, kann ich jetzt auch nicht sagen, bin ich zu wenig Jurist zu, um das beurteilen zu können. Aber ich denke, es läuft darauf hinaus. Gut. Und es ist dabei immer wichtig, dass auch eine breite Öffentlichkeit sagt, nee, das geht nicht, was ihr da macht. Und wir müssen gucken, was die nächste Provokationsstufe sein wird. Aber alleine der Verfassungsschutz regelt das nicht. Da müssen die Leute schon auf die Straße.
Herr Weil, ich würde gerne das Wort Provokation aufnehmen, was Sie häufiger benutzt haben. Frau Heinrich, Sie sind Politikwissenschaftlerin. Ist es tatsächlich eine Provokation? Andere Politiker anderer Parteien provozieren ja auch. Oder ist es die für uns ungewohnte Tonlage?
Ja, es ist schwierig, das zu sagen. Es ist eine Form von Provokation, es ist ein Austest, es ist ein Setzen von Positionen. Wie weit kann man gehen? Wann muss man an der Stelle wieder zurückgehen? Und Provokation ist schon ein Teil der Strategie, weil dadurch, dass bei einer provozierenden Äußerung dann logischerweise sofort eine Gegenreaktion kommt, im Sinne, das darf man doch nicht sagen und so kann man politisch nicht agieren. Da gibt es genügend Aussagen von Gauland und anderen AfD-Spitzen, wo es dann eben eine öffentliche Reaktion kam. Dann kein Zurückrudern. Aber wir verbreiten ja auch diese Position, indem wir uns von diesen Positionen abgrenzen. Thematisieren wir das und spielen letztendlich das Strategiespiel der Provokation mit, weil die Aussage gesetzt ist und von uns auch immer wieder wiederholt wird. Mhm. Und das, was der Kollege gerade aus Hannover auch sagte, dass diese Demonstrationen und diese öffentlichen Kundgebungen auch in Form der Selbstvergewisserung sind, das hat auch eine gewisse Problematik, weil wir vergewissern uns, dass wir auf der richtigen Seite stehen und zeigen mit dem Finger auf die anderen, die ja angeblich auf der falschen Seite stehen. Und damit ist die große Gefahr, dass wir auch die Blasen verfestigen und nicht mehr in Kommunikation miteinander bringen.
Wenn ich da einen kurz einhaken darf.
Ja, gerne.
Ich fand auch zum Beispiel den Hashtag Wir sind mehr Vor dem Hintergrund als Verfassungsrechtler extrem problematisch, denn der demokratische Verfassungsstaat rühmt sich gerade nicht damit, dass die Zahl, die Mehrheit rein quantitativ bestimmt wird, sondern dass es eben auch um Minderheitenschutz geht. Ja? Also normalerweise sind wir eigentlich für Minderheitenschutz. Und wir sind mehr, ist kein sonderlich taugliches Argument im politischen Diskurs. Und deswegen war der Hashtag natürlich gut gemeint und ich will das auch nicht jetzt überinterpretieren, aber es ist schon etwas problematisch, sozusagen die Minderheit dadurch gänzlich zu negieren. Eigentlich ginge es doch darum, wir sind gemeinsam vielleicht sozusagen. Ja, wir müssen uns wieder das Gemeinsame stärken, auch bei diesen Leuten, mit denen wir erstmal überhaupt nichts zu tun haben wollen.
Ich habe in der ersten halben Stunde gesagt, die AfD ist ja auch ein Sammelbecken derer, die enttäuscht sind oder die eine andere Meinung haben. Und dazu ist eine Mail gekommen von Jens Mahle aus Weihe. Er schreibt, eine Frage in die Runde. Welche Partei außer der AfD kann ich wählen, wenn ich gegen die Migrationspolitik von Frau Merkel bin? Wenn ich zwar echten Flüchtlingen helfen will, jedoch nicht hunderttausende Wirtschaftsmigranten im Land haben möchte, können Sie mir da einen Tipp geben? Alle Parteien scheinen sich dem Punkt seit 3 Jahren ziemlich einig zu sein. Nur die AfD hält dagegen. Ist nicht das genau das, Frau Heinrich, dass da Menschen mitlaufen, die genau diesen Gedanken von Herrn Mahle haben, aber mit rechts nichts zu tun haben?
Die sind sicherlich mit dabei, aber das, was schon auch vorhin diskutiert wurde, welche Verantwortung habe ich, bei etwas mitzulaufen, hinter dem ich nur zum kleinen Teil stehe und mich dann auch instrumentalisieren lassen muss. Aber die Grundfrage ist natürlich, wofür steht die AfD? Und die neuesten Untersuchungen zu den Anhängern zeigen schon, dass es die Konfliktlinie offene versus geschlossene Gesellschaft ist, die sich an dieser Migrationsfrage eben im Moment so stark polarisiert und deutlich macht, dass die AfD genau versucht, das zu nutzen, dass sie die angeblich einzigen wären, die dort kritisch damit umgeht, ohne zu gucken, dass die CDU ja in keinster Weise für offene Grenzen und für eine grenzenlose Migration eintritt. Also man ist nicht mehr in der Lage im Moment auf die klaren Aussagen, auf die Zwischentöne zu hören, sondern diese pauschale Position, die CDU, CSU und alle anderen Parteien wären für offene Grenzen und nur die AfD ist es nicht, negiert die migrationspolitischen Programme der Parteien, die sich doch noch unterscheiden.
Wir müssen kurz mal, Herr Schölermann, etwas klären. Ist das, worüber wir reden, nämlich die AfD und die Frage um die Demokratie und Verfassungsschutz, ist es eine Frage, die mit der Flüchtlingsfrage aufgetaucht ist oder gibt es die schon wesentlich länger?
Also ich glaube, es ist mit der Flüchtlingsfrage aufgetaucht am Ende. Und wenn ich den Satz von Gauland richtig in Erinnerung habe, aus dem Jahre 2015, die Flüchtlingskrise ist ein Glücksfall für die AfD, dann wissen wir, wo das Ganze angefangen hat. Ich möchte einen kurzen Satz zu dem Hörer von eben sagen, denn da tauchte das Wort hunderttausende Migrationswirtschaftsflüchtlinge. Wird schwierig sein, da eine Partei zu finden, die dem entspricht, außer der AfD, weil ich glaube, diese hunderttausende Wirtschaftsflüchtlinge gibt es so nicht. Flüchtlinge, ja, oder Geflüchtete. Wirtschaftsflüchtlinge, die sehe ich nicht. Und die sehen, glaube ich, auch die anderen Parteien nicht. Aber da muss man sich nicht wundern, weil es nicht die Realität ist.
Danke für die Aufklärung. Norbert Nusko aus Hamburg. Guten Abend, Herr Nusko.
Ja, schönen guten Abend.
Sie haben das Wort.
Ja. Ich werde mal den Fokus auf eine ganz andere Richtung lenken wollen. Mir geht es darum, was ich so gesehen habe am Wochenende in Chemnitz. Warum sind diese Leute so geworden? Die werden doch nicht als Nazis geboren. Ja, der Mensch entwickelt sich mit der Auseinandersetzung seiner Umwelt. So, das habe ich mal so gelernt in der Schule und das ist auch philosophisch belegt. Die haben weder das Dritte Reich erlebt, noch haben sie irgendwo den Hitler gekannt oder irgendetwas. Das sind junge Leute, die schreien da rechte Parolen, Hitlerparolen, jagen Ausländer durch die Stadt. Frage ich mich, wo kommt dieses her?
Haben Sie eine Antwort darauf?
Ja, ich sage mir einfach jetzt, wenn ich die Diskussion so verfolge, geht es immer darum, was müssen wir tun, um halt eine Auswirkung sagen wir so, zu bekämpfen. Ich bin Bauingenieur, ich habe mal gelernt, oder ich mache es so, die Ursache für irgendeinen Schaden muss beseitigt werden. Mhm. Nicht die Auswirkung kaschieren oder verändern, sondern die Ursache beseitigen. Das ist wichtig, dass wir wissen, dass wir mal rangehen, die Ursachen zu analysieren, warum es solche Menschen gibt in unserer Gesellschaft.
Haben Sie für sich darüber nachgedacht, was die Ursachen sein könnten, Herr Nusko?
Ja, es wurde ja mal ganz kurz angerissen. Ne? Die Ursachen sind eben halt, sagen wir so, soziale Missstände, die es auch bei uns gibt. man hört es ja oder man sieht es ja tagtäglich, für nächstes Geld da. Es wird über die Rente diskutiert, es wird über die Pflege diskutiert, es wird über alles Monate diskutiert. Mhm. Ja. Aber dann auf einem Schlag sind halt 20 oder 25 Milliarden da für Flüchtlinge. So. Und das sind die Themen, die diese Leute auf die Straße bringt. Gut, und das sind auch Themen, die eine AfD groß gemacht haben.
Wir können jetzt die Analyse noch fortsetzen, Herr Nusko. Ich glaube, es gibt ganz viele Facetten, wenn wir die Ursachenforschung betreiben. Aber trotzdem, vielleicht schafft ja Frau Heinrich, sie ist Politikwissenschaftlerin, noch was hinzuzufügen, wenn Sie gesagt haben, es ist vielleicht die Enttäuschung der Menschen. Was ist es aus Ihrer Sicht, Frau Heinrich, wenn wir die Ursachen kurz streifen wollen?
Es ist, ich glaube, das ist sehr vielfältig. Wenn wir das wüssten, dann hätten die ganzen Präventionsprogramme, für die viel Geld ausgegeben wird, auch schon stärker gegriffen. Es ist eine Unzufriedenheit mit der gesellschaftlichen Entwicklung, die sich eben ein Opfer sucht. Und das Opfer sind dann die Migrantinnen und Migranten. Es geht ja nicht nur um Asylbewerber, wie wir in Chemnitz gesehen haben. Es wird ja nicht gefragt, auf welchem Status bist du hier, sondern du wirkst fremd und damit bist du mein Feind. Und da wird eine Opfergruppe zu einer solchen gemacht, aus einer allgemeinen Unzufriedenheit heraus werden sich die Schwächsten gesucht. Und natürlich sind es Menschen, die auch angesichts der Modernisierungsentwicklung sich selber als Verlierer empfinden, ohne dass sie das ökonomisch unbedingt sein müssen. Und das ist ja das Interessante, dass wir die Mitläufer bei Pegida nicht unbedingt die sozial Deklassierten sind, sondern auch Menschen sind, die Angst davor haben, eben deklassiert zu werden, die Angst davor haben, in der allgemeinen schnellen gesellschaftlich-politischen und ökonomischen Entwicklung nicht mehr mithalten zu können.
Da gibt es Wähler, die sind unzufrieden und die sammeln sich dann in einer Partei, die heißt AfD. Und nun ruft der Staat den Verfassungsschutz. Herr Thiele, wie wirkt das auf Wähler, die AfD gewählt haben?
Ja, wir haben es ja schon kurz angesprochen. Es kann natürlich sozusagen eher verstärkend wirken, dass man eben, wenn man sich dann schon artikuliert, versucht wird von Seiten des Systems, das gleich wieder zu unterdrücken mit der Keule des Rechts. Ich glaube schon, dass das ein Umstand ist, der eher kontraproduktiv wirken könnte. Ich weiß es nicht, das werden wir erst in 20, 30 Jahren wissen, wenn wir die empirischen Belege dafür haben. Ich wollte aber auf den Hörer vorher auch noch mal kurz eingehen. Ich glaube, in der Tat, und auch Herr Schülermann, ich glaube, dass das schon ein bisschen länger eine Tendenz ist, die wir sehen, demokratietheoretisch. Nämlich die Tendenz, dass wir von einer vollständig integrierenden Demokratie uns immer weiter entfernen. Es gibt einen gewissen Prozentsatz, den gibt es immer, der irgendwie sich nicht integrieren lässt so richtig. Und der wächst, habe ich das Gefühl. Und dann kriegt die Demokratie irgendwann ein Problem. Die Demokratie lebt davon, dass wir uns als Bürgerinnen und Bürger zwar in unserer Vielfalt, die ja ganz vielfältig ist und auch sein soll, trotzdem in einem Kernbereich noch als gleich anerkennen, als gleich verantwortlich für das Gemeinwesen, als gleich viel wert für das Gemeinwesen und als gleich bedeutend für das Gemeinwesen. Und das scheint mir im Augenblick in den letzten 20, 30 Jahren in der Individualisierungszeit so ein bisschen verloren gegangen zu sein. Und wir sehen uns jetzt als Feinde, nicht mehr als politische Gegner. Ja, das sind klassische Beispiel ist die USA, wo ein John McCain sozusagen jetzt der Einigende ist, während die Republikaner und Demokraten sich ansonsten eigentlich nur die Augen auskratzen und nicht miteinander reden. Und das funktioniert auf Dauer in der Demokratie nicht. Wir sind in Deutschland weit weg von der Situation wie in Amerika, glaube ich noch. Aber wir müssen die Alarmsignale ernst nehmen und wieder uns klar machen, dass das Ziel sein muss, diese Leute zu integrieren, indem sie ernst genommen werden, auch im Parlament, indem Debatten nicht abgebügelt werden. Ja, denn die Euro-Krisendebatte war ja eine Alternativlosigkeitsdebatte teilweise. Das funktioniert nicht und hat dann solche Effekte, die wir alle nicht wollen.
Was sind für Sie Alarmsignale?
Die Alarmsignale sind also sinkende Mitgliedszahlen in Parteien. Seit Jahren stellen wir das schon fest. Ja? Höchstzahl 70er Jahre, unglaubliche Zahlen in Parteimitgliedschaften. Wir haben eine abnehmende Tendenz, was die Wahlbeteiligungen angeht, die jetzt wieder nach oben gehen, aber möglicherweise aus den völlig falschen Motiven. Also wir hatten vorher schon eine lange Tendenz, dass das Interesse am Gemeinwesen einfach nicht da war. Und das eine besonders hohe Ausprägung der Nichtwahl bei sozial prekären Schichten, die also in vielen, vielen Situationen einfach schon aufgegeben haben, dass das System, was sie eigentlich schützen soll, sie wirklich noch schützen kann und ihre Interessen wahrnimmt. Und das sind Tendenzen, die es jetzt möglicherweise, wie Frau Heinrich sagt, bei den völlig Falschen entladen, nämlich bei den Flüchtlingen. Andererseits ist das die gleiche Aufgabe, die wir haben. Auch da geht es um Integration zu neuen Bürgern, die vollständig in das Gemeinwesen kommen.
Würden Sie sagen, die Politik macht jetzt einen Fehler mit dem Ruf nach dem Verfassungsschutz?
Ich würde sagen, dass sie jedenfalls einen Fehler in der Lautstärke macht. Also es ist eben falsch, eine politische Debatte zu führen mit einem Gegenstand, der rechtlich komplex ist. Das führt immer sozusagen in die Katastrophe. Man kann politische Probleme nicht normativ lösen.
Klaus Scholz aus Hamburg. Guten Abend, Herr Scholz. Schön, dass Sie angerufen haben.
Ja, schönen guten Abend. Also meine Auffassung ist, die Frage war ja, ob der Verfassungsschutz den AfD beobachten soll. Und ich finde persönlich, das ganze Problem wäre vielleicht gar nicht entstanden, dass so viele Leute die AfD nötig finden oder wählen, wenn sozusagen diejenigen, die das Mandat haben, auf ihr Tun eher beobachtet werden würden. Also ich beziehe mich jetzt zum Beispiel auf die Gefährder. Da hieß es mal, 1600 Gefährder sind da. Wir haben aber gar nicht das Personal, die alle zu beobachten. Und schwuppsdiwupps fährt dann ein LKW in eine Menschenmenge und dann stellt man fest, ja, das war ja ein Gefährder und den haben wir schon genau beobachtet und eigentlich müsste er ja gar nicht mehr da sein. Und dann gibt es Leute, die sagen, ja, vor ein paar Jahren hieß es, 450.000 Asylanträge sind noch gar nicht bearbeitet worden. Oder dann stellen plötzlich Leute fest, in den letzten Wochen, da wird ja Kindergeld an Asylanten, Kinder gezahlt, die ja gar nicht hier in Deutschland wohnen, sondern woanders noch, was gar nicht dem normalen Gehalt oder dem finanziellen Bereich gibt aus dem Land, wo die gerade herkommen. Bestimmte Leute ihren Job nicht machen. Und das führt dazu, dass wir diese Probleme haben, die wir heute haben. Und das ist das Problem. Und das sind genau die gleichen Leute, die jetzt darüber reden, dass der Verfassungsschutz vielleicht mal den AfD beobachten sollte. Ich finde, solange jemand in eine Menschenmenge reinfährt und jemand sagt, ja, ja, das war ja ein Gefährder, den hatten wir ja auch beobachtet, aber es ist nichts geworden. Das ist, finde ich, das große Problem, dass das keinerlei Konsequenzen hat. Auch wenn Hunderttausende von Anträgen gar nicht erst bearbeitet werden, das hat auch keine Konsequenzen. Ich finde das nicht richtig. Und dadurch ist es so, dass die Mehrheit der Leute einfach müde wird und auf sich ohnmächtig fühlt. Und dann kommt plötzlich eine Partei, wo dann auch ganz viele andere Leute noch draufspringen. Und dann wundern sich alle, dass plötzlich Rambo-Zambo ist. Aber das Problem ist die ganze Zeit schon im Argen. Und das, finde ich, ist so, dass unsere Führungselite ihren Job nicht macht, trotzdem ihr Geld kriegt und alle fühlen sich ohnmächtig. Das ist so mein Gefühl.
Und Herr Scholz, was ist das für Sie persönlich? Wo hat es Sie hingetrieben nach dieser Enttäuschung?
Dass ich das bedauere und hoffe, dass im Grunde genommen irgendwann mal eine Strömung entsteht, die so ähnlich wie Greenpeace vielleicht sozusagen handelt, dass da, wo bestimmte Schnittstellen sind, also wo Gelder verschwendet werden oder so, dass man diejenigen dann irgendwann mal zur Rechenschaft zieht. Weil der einzelne Bürger wird das nicht können. Und die Diskussionen sind auch sozusagen gar nicht nötig, weil man weiß ja, wenn irgendetwas passiert, was nicht rechtens ist, was weiß ich, eine Autobahn wird gebaut und bricht nach 3 Monaten oder 3 Jahren, bricht das Ganze zusammen oder so, oder nach 5 Jahren, dann werden wieder 150 Millionen gezahlt, weil natürlich nur 5 Jahre Gewährleistung sind. Ich meine, wer macht solche Verträge? Das ist doch das Problem. Und dass Leute dann sagen, so geht das nicht. Eine Brücke bauen, die gar keine Funktion hat. Also Leute in einem Land wohnen lassen, was ja auch korrekt ist von mir aus, die aber eigentlich schon längst abgeschoben hätten werden müssen. Es sind alles so Sachen, wo, also ich habe jetzt gar nichts gegen Asylanten. Im Gegenteil, die sollen alle kommen, wenn ihr Anspruch berechtigt ist. Aber warum braucht man Jahre, um das zu bearbeiten? Gut. Da können doch irgendwelche Leute ihren Job nicht machen. Und ja, das hat immer keine Konsequenzen. Die werden doch gut bezahlt.
Ja, Leute machen,
das ist das Problem.
Leute machen ihren Job nicht, sagt Herr Scholz. Frau Heinrich, ich habe von Ihnen gehört, Sie wollten dazu was sagen?
Ja, also die Frage ist, welches Verständnis von Politik und Verantwortung in der Politik habe ich? Ich sage gar nicht, dass das falsch ist, was Herr Scholz gesagt hat. Die einzelnen Fälle müsste man dann natürlich dann nochmal genauer recherchieren, was da im Argen liegt. Aber mein Verständnis ist eben nicht, dass Einzelne der Politikerinnen und Politiker für alle Auswirkungen, die sich gesellschaftlich, die sich im Polizeibereich, in Justiz zeigen, wirklich alle persönlich verantwortlich sind. Politik gibt Rahmen vor. Ich kann aber nicht alle persönlich dafür haftbar machen, dass auch Fehler passieren. Und letztendlich geht es um eine allgemeine Richtung von politischen Entscheidungen und dass wir da sicherlich in vielen Dingen besser werden müssen und dass es viele Fehlentscheidungen gegeben hat. Aber die Einstellung, dass sich dafür einzelne Politikerinnen und Politiker persönlich haftbar machen will, entspricht nicht meinem Politikkonzept. Haftbar im Sinne, ich wähle sie nicht mehr.
Gut.
Aber nicht im Sinne von, die muss man dann jagen, was der Anrufer ja auch gar nicht gesagt hat, aber was dann letztendlich der weitere Schritt sein könnte.
Herr Schölermann, was wir gehört haben von Herrn Scholz, war ja eine Ansammlung von Enttäuschung. Ist es das, was Menschen ins Extreme treibt?
Wenn man diese Enttäuschung so verdichtet, ja, aber die Schwierigkeit ist, dass vieles in Wirklichkeit sich leider ein bisschen anders darstellt. Ja, wir leben im Zeitalter des internationalen Terrorismus, ja, das schafft Risiken und nicht alle Risiken sind beherrschbar. Sie hören aber regelmäßig in Rundfunk, Fernsehen und Zeitung, dass die und die islamistische Zelle beispielsweise gefangen sind oder aufgeplatzt ist, dass man ihnen auf die Spur gekommen ist. Wir werden breche jetzt mal eine Lanze für die Polizei. Wir werden nicht absolute Sicherheit haben. Wir haben aber eine Lage, wo die Kriminalitätszahlen zurückgehen, wo die Bedrohungszahlen zurückgehen. Uns geht's eigentlich gut. Und wenn man nur die negativen Dinge herausgreift und alles über einen Kamm schert, dann hat man schnell den Eindruck, wir haben eine große Krise. Die haben wir in Wirklichkeit in wirtschaftlicher Hinsicht nicht, was Kriminalität angeht, nicht. Es ist ganz normal.
Aber trotzdem bleibt unverständlich, dass ein Gefährder bekannt ist und dann mit einem LKW in die Menschenmasse fährt. Ich zitiere nochmal den Hörer.
Es war ein Einzelfall, der als Gefährder bekannt ist, den man, aber ich kann den Fall Amri jetzt nicht genau aufschlüsseln.
Nein, klar.
Aber sicherlich sind da Sachen zu untersuchen, gar keine Frage. Mhm. Das kann passieren. Aber auch Kriminalbeamte sind Menschen. Auch die machen Fehler.
Mhm. Herr Thiele, wie sehen Sie das als Verfassungsrechtler?
Also ich glaube, es ist doch wichtig, dass wir uns immer wieder klar machen, was Demokratie eigentlich leisten kann und was sie nicht leisten kann. Also auch eine Demokratie, Winston Churchill hat es ja gesagt, ist die schlechteste Regierungsform bis auf alle anderen, hat eben Defizite. Und wenn man Demokratie mit schnellen, zügigen Entscheidungen gleichsetzt, dann irrt man sich. Es ist gerade ein Privileg, dass wir alles lange ausdiskutieren. Das mag manchmal unglaublich enervierend sein, aber so ist das. Und am Ende kommt dann eine Entscheidung raus, die die Mehrheit trifft. Und wenn man die nicht teilt, dann ist das eben nicht gleichbedeutend mit einer falschen Entscheidung. Der Hörer hat ja von falschen Entscheidungen gesprochen und das mag er subjektiv auch so sehen und das will ich auch gar nicht in Abrede stellen im Einzelfall. Aber in der demokratischen Entscheidung gibt es kein richtig oder falsch, weil wir gar nicht wissen, was richtig oder falsch ist, sondern wir machen gerade diesen langwierigen Prozess, um das herauszufinden. Und nicht jede Entscheidung, die mir nicht passt, ist dann falsch und irgendwie vom System falsch ausgespuckt worden. Also Demokratie ist sehr kompliziert und komplex und manchmal habe ich den Eindruck, dass unsere Erwartungen an das, was wir von der Demokratie haben wollen, von vornherein nicht mit dem zusammenpassen, was eine Demokratie eigentlich leisten kann.
Heißt das, Frau Heinrich, wir sind zu ungeduldig?
Ja, wir sind zu ungeduldig und sind neigen dazu, zu schnell zu pauschalisieren, weil die Begriffe, was Herr Thiele auch sagte, richtig und falsch, sind eigentlich für die Politik nicht anwendbar. Politik versucht eine Lösung für ein, also definiert ein Problem und versucht eine Lösung für dieses Problem zu finden. Und das ist natürlich auch das Ausprobieren. Und da gibt es die eine Lösung wirkt in der einen Richtung besser und die andere Lösung wirkt in der anderen Richtung besser. Aber dass eine Lösung falsch oder richtig ist, trifft in den seltensten Fällen zu, sondern sie war vielleicht nicht adäquat oder sie müsste verbessert werden. Und dieses falsch und richtig polarisiert zunehmend in Richtung von die Recht haben und die Unrecht haben in der Politik. Und das macht den Diskurs in einer Demokratie so schwierig und nimmt uns letztendlich auch den Boden dafür, weiter diese offene Gesellschaft voranzubringen.
Aber macht es das nicht auch schwierig, wenn wir uns den Satz vergegenwärtigen, die Mehrheit muss lauter werden?
Genau das ist das Problem, dass die Mehrheit, die glaubt, Recht zu haben, dann die anderen ausschließt und behauptet, sie hätten nicht Recht. Das heißt, Ängste, Bedenken ernst nehmen und drüber sprechen, ohne dass ich dann sage, ich muss den Leuten nach dem Mund reden, dass die angebliche Migrationskrise eine Migrationskrise war, sondern ich muss dann schon darüber sprechen, was ist wirklich passiert, wie habe ich das wahrgenommen, wie haben das andere wahrgenommen. Aber versuchen auf Augenhöhe gemeinsam an dem demokratischen Projekt weiterzuarbeiten, diese Gesellschaft weiter voranzubringen. Das ist die große Herausforderung, wo wir uns auch viel mehr Zeit nehmen müssen und wo ich glaube, in diese Auseinandersetzung auch, dazu bin ich auch politische Bildnerin, in Schule und anderen Institutionen viel mehr Raum für solche Auseinandersetzungen uns geben.
Sie hören den Themenabend auf NDR Info. Unser Thema heute Abend ist die AfD, ein Fall für den Verfassungsschutz. Und das zweite Thema, wenn Sie so wollen, ist der Appell, die Mehrheit muss lauter werden. Frank Olbrisch aus Neustre. Guten Abend, Herr Olbrisch.
Aus Neustrelitz, schönen guten Abend.
Aus Neustrelitz, da fehlen ein paar Buchstaben auf meinem Rechner. Aber
ja, gut. Aus dem Osten, um es mal konkret zu machen.
Ja,
also ich möchte eigentlich auf den Satz einsteigen, die Mehrheit muss lauter werden. Und ich möchte auch ganz klar mich hier mal als AfD-Wähler und auch als AfD-Anhänger, ja, man muss ja schon fast sagen, outen. Also das gleich mal vorweg schicken, sozusagen, damit man auch gleich weiß, mit wem man es zu tun hat. Also damit man mich einschätzen kann. So. Und genau diesen Punkt, wenn man genau, also wenn man in Diskussionen einsteigt mit und letztlich muss man ja sagen, der Nukleus dieser ganzen Diskussion ist letztlich diese Flüchtlingskrise, ist die Entscheidung von 2015, 16, die die Menschen bis heute aufwühlt und auch aufregt und vor allem, wie damit umgegangen wurde. Und nur mal so ein Beispiel, wenn ich mit Leuten diskutiere, die diese Politik befürworten und auch, also befürwortet haben und auch heute noch befürworten, dann endet es in aller Regel bei diesen Leuten als Argumentationsgrundlage mit Herz, es endet mit Moral und das Problem ist, dass man mit Herz und mit Moral im Grunde fast alles begründen kann und fast und im Grunde auch nichts. Mhm. Ja, wenn ich konkrete Fakten nenne, nur mal um die UN-Bevölkerungsstatistik.
Herr Olbrich, also lassen Sie die UN. Ich finde es hochinteressant, was Sie sagen, und ich würde Sie gern anknüpfen an das, was Frau Heinrich vorher gesagt hat. Es gibt bei Debatten immer ein richtig und ein falsch. Gibt es in Ihrer politischen Sicht, wenn Sie mit anderen debattieren, was ja lobenswert ist, auch einen Kompromiss?
Naja, lassen Sie mich das mal bitte konkret machen, ja, damit man mal nicht so wie die Katze in heißen Brei herumredet. Und dann kann man ja anhand dieses Themas oder an dieses konkreten Beispiels mal überlegen, was ist jetzt richtig in dieser Situation. Mhm. Die UN-Bevölkerungsexperten prognostizieren für die nächsten 15 bis 20 Jahre im Nahen Osten und in Westafrika, also nur in dieser Region, die jetzt quasi für die europäische Migration am entscheidendsten ist, eine Bevölkerungszunahme von 800 Millionen Menschen. 800 Millionen Menschen, das sind keine Zahlen, die ich mir ausdenke, die können Sie gerne bei der UN selber nachschlagen. Ja? Und wenn ich mir jetzt ausmale, dass ich auch nur einem Viertel dieses Zuwachses an Menschen, nicht die jetzt alle dort jetzt schon leben und arm sind, sondern nur diesen Zuwachs, einem Viertel dieses Zuwachses von 800 Millionen Menschen, die UN-Bevölkerungsstatistiker prognostizieren, einen adäquaten Job verschaffen möchte, um damit die einigermaßen leben können und vielleicht noch ein paar Anverwandte mit durchziehen können, dann müsste ich von heute ab, von diesem Jahr ab, an mindestens 10 Millionen Jobs schaffen in dieser Region. Gut. Und das Jahr für Jahr die nächsten 20 Jahre. Und
Herr Olbrich, sowohl ja, ich
als auch hier ist klar, dass das in der Region nicht möglich
gut,
ist.
Gut, ich akzeptiere und das Zahlenspiel.
Wo ist da jetzt ein richtig und ein und wo ist da jetzt ein richtig und wo ist da jetzt ein falsch? Gut. Ist es richtig zu sagen, wir müssen die Grenzen offen halten oder ist es richtig zu sagen, wir sind gezwungen, uns abzuschotten und Hilfe vor Ort zu leisten.
Herr Olbrich, das ist jetzt die AfD-Position, die haben wir verstanden. Können Sie sich auch eine andere Position vorstellen, dass es Menschen gibt, die arm sind und Hilfe brauchen?
Ja, selbstverständlich. Aber allein die schiere Zahl, dieser Bevölkerungszunahme macht doch deutlich, wo auch die ökonomischen Grenzen dieses Landes und auch wo auch die ökonomischen Grenzen Europas liegen. Es gibt in unserer Verfassung verschiedene Grundrechte. Das Asylrecht ist ein Grundrecht, ein Individualgrundrecht, für das auch die AfD steht, das ich auch vertrete und das ich auch verteidige. Ja, aber es gibt auch weitere Rechtsgrundsätze, beispielsweise das Sozialstaatsprinzip. Und wenn wir eine Politik der offenen Grenzen, so wie sie letztlich 2015, 16 bis im Prinzip bis 17 stattgefunden hat, so laufen lassen würden, bei den Prognosen, die UN-Bevölkerungsexperten selber für die nächsten 15 bis 20 Jahre in der von mir beschriebenen Region prognostizieren, dann sage ich Ihnen, klipp und klar, dann ist das Sozialstaatsprinzip in diesem Land so nicht mehr zu halten. Dann opfere ich ein individuelles Verfassungsrecht sozusagen zugunsten eines anderen.
Herr Olbrich, das haben wir verstanden und ich finde es wunderbar, dass Sie angerufen haben und es hat Ihnen etwas Kraft gekostet, sich als AfD-Wähler zu outen, aber Sie sind ja immerhin eine Partei, die im Parlament sitzt. Ich würde das, was Sie als Szenario da jetzt aufgezeigt haben, mal Frau Heinrich fragen, was tut man mit einem Wähler, der sagt, das ist mein Szenario, das ist meine Angst, da sehe ich eine Bedrohung und ich finde keine Partei, die da entsprechend reagiert.
Ich glaube, wir müssen über das Bedrohungsszenario dann mal reden, was sich da aufmacht und die Frage, wie gehen wir damit um, dass Menschen zu Recht oder zu Unrecht ist an zweiter Stelle Angst davor haben, dass die sozialstaatlichen Grundlagen, die wir haben, ins Wanken geraten. Und da ist es, glaube ich, schon wichtig, klarzumachen, dass wir sehr wohl ein Rechts- und Sozialstaat sind und damit gemeinsam überlegen, wie können wir gleichzeitig unsere Werte, nämlich das Asylrecht, aufrechterhalten und da eine Linie finden, wo
quasi beide Interessen oder alle Interessen mit einer Rolle spielen. Das ist die Frage, ist das meine Position, ist das eine Position des anderen? Das ist an zweiter, dritter Stelle, sondern erstmal zu überlegen, welche unterschiedlichen Positionen wären da möglich und dann zu diskutieren, für welche würde ich eintreten. Und zwar unter Erhalt der Grundlagen, der verfassungsrechtlichen und der demokratischen Grundlagen. Und das finde ich das Wichtige, dass man dann schon sagt, wir müssen über die Sache diskutieren und nicht mehr darüber, wie schätzen wir die AfD ein und sind die antidemokratisch oder nicht, sondern genau darüber reden, wie können wir den Sozialstaat erhalten und gleichzeitig das Asylrecht aufrechterhalten.
Wir haben heute Abend über die Frage gesprochen, soll die AfD vom Verfassungsschutz beobachtet werden? Die Debatte ist noch im Raum, in der Politik in Berlin wird noch eifrig diskutiert. Herr Thiele, wie glauben Sie, wie geht das aus?
Na, ich glaube, es wird so ausgehen, dass sich das jetzt langsam zerlaufen wird. Das Thema lässt sich nur eine gewisse Zeit am Leben halten, ist jetzt auch nicht das spannendste Thema und es ist auch mehr oder weniger alles das gesagt, was die Öffentlichkeit darüber wissen kann, denn wir können ja nicht selber beobachten, Wir wissen es ja nun mal nicht, sodass ich davon ausgehe, dass das jetzt sich auslaufen wird. Die eine oder andere Verfassungsschutzbehörde wird sich vielleicht noch äußern, ob sie nun beobachtet oder nicht. Andere werden es nicht tun. Ich glaube aber nicht, dass das weiter am Kochen gehalten wird und das wäre auch mein Petitum. Lassen wir das jetzt mal beiseite und kümmern wir uns um das, was Frau Heinrich gerade angesprochen hat. Wie kriegen wir es hin, dass wir unsere Demokratie wieder zu einer integrativen, umfassenden, auf Gleichheit beruhenden Verfassungsordnung machen?
Nach dem Satz muss man einen Punkt machen. Und ich danke für die Runde, dass Sie sich heute Abend Zeit genommen haben. Stefan Schölermann, Frau Heinrich und Herr Thiele in Göttingen. Frau Heinrich saß in Rostock am Telefon. Dankeschön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und vielen Dank an denen, die da angerufen haben und die uns Mails geschrieben haben. Wir sprachen im Themenabend über die Frage, soll die AfD vom Verfassungsschutz beobachtet werden? Die Redaktion hatte Petra Lehnert.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.